Ich mache sehr gutes Rührei, ne? Weil um gutes Rührei hinzubekommen, ist es nicht gut, mit der Gabel auf der Pfanne ranzuschrauben. Man misst von den Rändern hin mit so einem Teigschaber das immer in die Mitte und dann hat man so fluffiges Rührei.
Das mache ich aber auch so.
In der Edelstahlpfanne oder wie machst du das?
In der Pfanne, Edelstahl, ja, ist aber beschichtet, ist egal. Ja. Hauptsache, man schiebt das da so, man schraubt das so in die Mitte, so fluffig. Ne? Und ich mache meistens nur Schnittlauch rein. Schnittlauch. Immer ein Spritzer Zitronensaft, ne? Irgendwie hilft das beim Ei, finde ich. Und Salz und Pfeffer und manchmal Kurkuma. Jetzt hatte ich keinen Schnittlauch. Ich mag ja Dill, da habe ich da Dill reingemacht. Er freut sich wahnsinnig immer aufs Rührei. Hat da reingebissen, ist ausgeflippt. Und dann, er ist immer stinksauer, wenn Essen seiner Meinung nach schlecht gemacht wird. Aber es schmeckt doch ganz gut. Nein, wie kannst du nur gutes Essen so falsch machen? Aber selber macht er ja nie ein Ei. Er würde das nicht hinbekommen. Ja, was will ich denn damit sagen? Ja, dann wird er halt auch stinksauer. Dann dauert das auch wirklich ein paar Minuten. Ist dann furchtbar
also
sauer.
Also er ist nicht so gut in Veränderung.
Aber ich probiere trotzdem aus. Ich lasse mich da nicht reglementieren. Und wer viel kocht, dann geht auch manches daneben, ne?
Dann geht auch manches daneben, ne?
Fluffig.
Fluffig.
Fluffiges Ei.
Was wollte sie denn damit sagen?
Ja, was weiß ich, was will sie denn damit sagen? Ja, das kann jetzt heute jeder selber für sich entscheiden. Ja, wir wollen auf jeden Fall für uns heute mal was anders machen. Du willst
so,
ja die Kopfhörer rausnehmen.
Stimmt. Ach ja. Hab ich schon wieder vergessen.
Zack sind sie weg.
Ja, zack sind sie weg.
Klapper, klapper. Mhm.
Ja. Kannst du dich noch an die Lady erinnern?
Ja,
die
ja.
Gerade gehört haben?
Ja, die hat das rote Hemd von uns gekauft, das weiß ich noch, dieses Western Hemd.
Dieses, ja, ja.
Und die habe ich auch schon einmal wieder gesehen, hier auf der Straße vom Gericht, Kruppstraße. Ist das Kruppstraße?
Mhm. Ja. Ja, ja.
Genau, da habe ich sie auch schon gesehen, da ist sie entlang gelaufen.
Ah, cool.
Ich habe sie erkannt, sie hat mich nicht erkannt.
Mhm.
Ach, es war natürlich ein bisschen schmerzlich. Sie war halt einfach auch so cool.
Ja, zu cool.
Ich wäre eigentlich ganz gerne noch mit ihr befreundet gewesen.
Ja, die haben wir ja kennengelernt hier bei unserem Trödel. Flügelstraßenfest, wo wir ab und zu auch schon Töne von gespielt haben. Also ich habe sie empfunden als so eine richtig coole ältere Person, wo ich denke, das wäre mein Wunsch, auch so selbst mal so zu werden oder mit so einer Person in Zukunft irgendwann mal, wenn ich selbst ein bisschen älter bin, befreundet zu sein oder mit so einer zusammen zu sein. Stelle ich mir uns auch vor irgendwie, dass wir so eine lockere Einstellung haben. Das finde ich gut. Du denkst jetzt wieder, irgendwas Negatives, Eifersuchtmäßiges, ne?
Nein, aber ich fand es auch irgendwie lustig, dass du es so formuliert hast.
Ja, das,
okay. Ja, dann habe ich kurz darüber nachgedacht, vielleicht haben wir ja dann sowas wie eine offene Beziehung, weißt du? Das hatte ich gerade den Gedanken, ja.
Ach so, okay. Dann,
aber dann mache ich mit ihr rum. Sorry.
Ja, voll cool. Wenn ich dann aber trotzdem mit ihr befreundet sein darf, sehr gerne.
Na gut. Okay.
Okay. Ja, wir machen jetzt mal ein kleines Ohne-Kopfhörer-Experiment, weil die letzte Folge hatten wir auch keine Kopfhörer drin.
Du hast gesagt, das war so real.
Ja, es hat sich für mich während des Gesprächs halt irgendwie besser, natürlicher angefühlt. Wir hatten ja auch ein anderes Gerät. Wir hatten nicht unser hier Profi Podcast-Equipment am Start, so wie jetzt wieder. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Es sollte auch eigentlich nur eine ganz kurze Folge sein, aber dann ist es doch
ein bisschen länger geworden.
Recht lang geworden. Eigentlich war es so eine halbe Folge, ne? So eine halbe Standardfolge.
Das ist fast eine ganze geworden, oder? Also
nee, ist schon eine halbe Stunde deutlich, deutlich kürzer, eine halbe Stunde weniger als sonst. Also wir haben ja sonst, witzigerweise hat sich als Standard eine Stunde 20 Minuten bei uns etabliert und es waren dann ungefähr 45.
Okay,
Minuten. Also fast die Hälfte, würde ich sagen. Also schon deutlich kürzer.
Okay. Okay. Alles klar. Mir kam es lang vor.
Ja, weil es so emotional war. Wir wollen darüber jetzt aber gar nicht so viel sprechen, beziehungsweise diese Folge, der hat auf jeden Fall sehr viel mit uns gemacht. Die macht auch noch Sachen mit uns. Wir sind sie am Verarbeiten, weil die Leute, über die wir da sprechen, um die es da geht, da haben einige von argen Verletzungen uns berichtet danach, haben sich beklagt, haben uns heftig kritisiert für diese Folge. Darauf wollen wir jetzt nicht so eingehen. Wir sind da noch, oder versuchen zumindest, den Austausch mit denen da darüber zu suchen. Es beschäftigt uns aber auf jeden Fall sehr, ne? Und im Rückblick würde ich auch sagen, okay, wenn wir gewusst hätten, dass es so viel macht, was auch belastend ist für uns, dann hätten wir es vielleicht so in der Form nicht gemacht. Aber gleichzeitig ist es auch ein großes Learning, auf jeden Fall. Also für mich fühlt es sich jetzt gerade schon so an, auch und auf jeden Fall mittel- und langfristig bin ich sicher, dass es was Gutes ist für uns auch, dass wir da was draus lernen in vielerlei Hinsicht, wie wir auch als Person in der Öffentlichkeit, auch wenn wir noch eine sehr, sehr kleine Reichweite haben, aber trotzdem, wie wir dann halt auch mit negativer Kritik umgehen und das besser handeln können, in Sachen so persönlich nehmen, nicht nehmen und irgendwie trotzdem, ja, sein sich selbst beschützen, so im Inneren.
Das hast du schon gesagt, ja.
Ja. Du bist leider wieder sehr, sehr müde, ne? Du kriegst deine Augen kaum auf. Deswegen, vielleicht wird es ja jetzt auch wieder eine kürzere Folge.
Es ist ja eigentlich auch erst 9 Uhr, aber ja, es fühlt sich ja alles ziemlich müde gerade an, dieser Körper. Aber das liegt auch an diesem Donnerstag. Der Donnerstag, der draint immer so richtig so Energy aus mir raus, wegen diesem einen Seminar, was auch immer so ein bisschen aufreibend ist.
Ja, was hab ich eben gesagt, das ist so ein masochistisches Seminar, ne, wo ja ich alle so ein bisschen selbst zerfleischt,
ja.
Also innerlich, also was Würde angeht und Menschenbild.
Ja. Eigentlich diskutieren wir immer darüber, also eigentlich, glaube ich, wollen alle, dass wir irgendwie gleich sind in dieser Gruppe und stellen immer wieder halt fest, wir sind nicht gleich, wir haben nicht das gleiche Wissen, wir haben nicht die gleiche Herkunft, wir haben nicht die gleichen Erfahrungen. Und trotzdem soll aber jeder den anderen zu 100% verstehen und Empathie sofort haben, ohne vorher gesprochen zu haben.
Mhm.
Und das ist halt schwierig bis unmöglich.
Schwierig bis unmöglich. Ja, eine schöne Utopie, ne? Aber
ja.
Nicht der Realität entsprechend. Es ist der Drainy Donnerstag.
Drainy Donnerstag.
Der braucht irgendwie einen,
ja,
Namen, weil das wird dich ja jetzt bis zum Semesterende, also bis Mitte Februar, wird dich dieser heftige Tag begleiten, wenn sich da nicht Wesentliches dran ändert.
Mhm.
Und ich bin jedes Mal erschüttert, wenn du hierhin zurückkommst und was du alles erzählst, was da wieder für ein menschlicher Umgang war und wie untätig die Dozentin da ist. Also das ist meine Perspektive. Ne?
Ja, heute hat sie mal ein bisschen was gemacht dazu. Ja, aber vielleicht auch ein bisschen zu spät.
Ja, und du bist ja selbst auch so verunsichert gewesen, dass du auch nicht auf sie zugegangen bist, mal um zu sagen, zum Beispiel eine Mail schreiben, ey, hier, das und das läuft irgendwie kacke, könntest du vielleicht mal versuchen, das in die Richtung zu lenken. Du bist ja auch verunsichert. Ne, ob du das überhaupt tun solltest, ne?
Ja, also ich habe mich auch gefragt, wollen die anderen das vielleicht jetzt gerade so auch, weißt du? Also, ja.
Da geht wieder mein People-Pleaser, meine Alarmglocke an. Denk, scheiß auf die anderen, denk an deine Bedürfnisse. Und ich merke, wenn du nach Hause kommst, nach dieser Selbstzerfleischungsstunde, wie fertig du bist. Und das ist auch ein Grund, warum du halt, ja, du hast es selbst gesagt, warum du
ja,
so müde bist.
Ja, dann bin ich immer so müde.
Du bist emotional, psychisch richtig fertig. Also das ist doch wie dreimal hier Step-Kurs, den du jetzt danach auch noch gemacht hast. Mhm. Also du bist ja auch zusätzlich sportlich, körperlich ausgelaugt. Aber ich glaube, die eigentliche, wirkliche Anstrengung
ist
dieser.
Das ist nicht so schlimm. Das mache ich ja regelmäßig, den Sport.
Ja, aber also guck auf dich da. Denk nicht so viel drüber nach, was die anderen da wollen, sondern das geht ja auch alles anonym. Du kannst dich ja an die Dozentin wenden und sagen, ey, ich habe die und die Gefühle dabei und ich fühle mich aus den und den Gründen wirklich nicht gut in dem Kurs. Zumindest, ne, also eigentlich hast du mir das ja auch so gesagt und wirklich so ist auch mein Eindruck. Und frag sie zumindest. Ne? Das ist ja nur ein Fragen. Das heißt ja nicht, dass da irgendwas wirklich Konkretes passiert. Und du kannst sie auch darum bitten, dass das bitte unter euch bleibt, weil du auch halt Angst hast, wie das ankommt bei den anderen Leuten, eben wegen dieses vergifteten Klimas, ja. Ne? Das sind, finde ich, sehr, sehr krass berechtigte Anliegen, die du da hättest. Und das sollte diese Dozentin unbedingt wissen. Und safe, garantiert, wenn du sowas berichtest, safe sind da ganz viele andere Leute in dem Kurs, denen es ähnlich geht. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und ich, wahrscheinlich würden die sich freuen, wenn irgendjemand in die Richtung mal was sagen würde und aufstehen würde. Und das nicht, dass das halt nicht alles so passieren lässt. Aber wahrscheinlich warten alle irgendwie auf irgendjemanden oder denken sich, ja, wir sind ja so viele und dann scheint das ja normal zu sein. Ja, ich kenne ja das Gefühl. Soll ich noch ein bisschen weiter brabbeln?
Nö. Nein.
Also nicht mehr über das Thema, sondern.
Ja, ich überlege gerade, ob ich sowas mal machen sollte. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie, also das ist auch so ein bisschen so meine Institutionsangst, die ich da habe. Also so Institutionen, Universität, da irgendwie mir als Studentin ein Recht rauszunehmen, da etwas zu beanstanden, habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich noch nie beschwert. Ich habe es aber schon öfter mitbekommen und fand es auch immer recht cool, wenn das passiert ist. Also ich habe dann auch immer, also da habe ich immer mich auch erwischt, wenn ich mir dann gedacht habe, ach so, ja, ich darf mich ja, also ich kann mich ja auch beschweren, ne? Ach so. Ja, ich bin voll immer in den Schluckmodus da auch. Also das ist so diese Autorität, die da über dieser Institution schwebt, die mir auch noch irgendwie nicht so ganz geheuer ist.
Ja, da kommt vieles zusammen, ne? Die People-Pleaserin generell und dann dieses.
Und dann aber auch noch, dass ich mir dann auch denke, ich bin ja nicht so schlau, dass ich das jetzt, dass ich dieses große Ding hier, ich kleiner Furz, dann irgendwie dazu etwas sagen kann, ne?
Mhm. Doch, gerade du. Gerade du eigentlich. Weil dein Gefühl ist so eindeutig und das Gefühl schlägt jedes vermeintliche Wissen. Finde ich gerade schlau. Aber das ist wirklich so. Und ich denke an den schlauen Spruch, den wir in den USA gehört haben, they might love you. Und ich glaube auch die Dozentin, also wenn die auch nur halbwegs, wir reden ja hier von Gender und Queer Studies, ne? Also eine Dozentin in dem Bereich sollte doch eigentlich über menschliche Empathie verfügen. Und wenn die auch nur halbwegs in die Richtung geht, also sich dafür interessiert, für die Befindlichkeiten anderer Menschen, dann müsste die eigentlich sehr dankbar sein für so eine Rückmeldung mal. Mhm. Weil offenbar, ist auch schon, und das kann ja passieren, kann man kritisieren, aber es kann auch passieren, offenbar gibt es da ja einen blinden Fleck. Also, glaube ich, bin ich einfach überzeugt.
Nee, ich glaube, sie hat den blinden Fleck nicht unbedingt, also zumindest als sie heute ein bisschen darüber gesprochen hat, habe ich schon mitbekommen, dass sie nicht unbedingt mit den meisten SprecherInnen, die da heute sich gemeldet haben, d'accord ist mit vielen Aussagen. Sie hat auch dagegen gesprochen. Das fand ich auch, da habe ich mir dann zum ersten Mal gedacht, na Gott sei Dank, es darf dagegen gesprochen werden. Ne? Oder zumindest gibt es jetzt mal kurz eine Gegenposition dazu, ohne dass du gleich irgendwie als AfDler abgestempelt wirst. Ja, ist krass. Also ich finde es, ja, also es ist wirklich ein radikales Trüppchen. Aber leider die nervige Sorte.
Ja, gut, dass die Dozentin jetzt mal eingeschritten ist, aber du hast es gerade eben selbst schon gesagt, dein Gefühl sagt eindeutig zu spät. Und du hättest es dir früher gewünscht und auch vehementer, glaube ich, so höre ich das raus. Deswegen nach wie vor, du hast jetzt, finde ich, du bist jetzt schon wieder auf ihre Seite gesprungen, so ein bisschen. Ne? Und also ich finde, nach wie vor ist dein Anliegen.
Sie hat
sehr
auf jeden Fall zu wenig gemacht für ihr Gehalt, ja, bisher.
Ja, 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 ja. Das muss, ne, genau. Und das, behalte dir das im Kopf. Ich finde, das ist sehr, es ist mehr als berechtigt, es ist sehr notwendig. Dass da, dass die muss das wissen. Die muss das wissen, was da für Gefühle am Start sind. Und ich wette, du bist nicht die Einzige.
Ja, also ich glaube, keine Ahnung, vielleicht sollte sie, ja, also sie muss da, glaube ich, nochmal komplett auch ihren ganzen Plan ändern, was sie irgendwie vorhatte in dem Kolloquium, weil es sind ja in den letzten, also wir hatten jetzt 5-mal das Treffen, das erste hat halt nicht gezählt, weil da haben wir uns ja quasi sozusagen noch einmal kurz vorgestellt. Und der Plan wurde gezeigt. Ja. Aber wir hatten 4 Treffen jetzt.
Das war die netteste Sitzung von
allen.
Ne? Oder ging es da schon los?
Da ging es schon los. Da ging es schon los. Und dann sind wir jetzt hier irgendwie, also haben es versucht weiterzumachen. Eine Sitzung ist ausgefallen. Okay, also eigentlich, ja, wir hatten dann nochmal vier Stück, wo irgendwie so ein bisschen hin und her gependelt worden ist, aber halt ohne Ziel und ohne Halt und ohne irgendwelche Konzepte. Ja, da haben die Konzepte tatsächlich auch gefehlt. Da hätte sowas wie, keine Ahnung, nochmal ein Diskursbegriff vielleicht irgendwie geholfen oder so. Da sich nochmal irgendwie reinzufuchsen. Naja. Aber bisher finde ich einen Dozenten richtig, richtig cute. Richtig cute. Den mag ich besonders gerne. Also.
Immerhin.
Ja, immerhin.
Von
ja.
Wie viele Dozierende hast du insgesamt?
Sieben.
Sieben. Und die anderen sind aber nicht doof, oder? Sondern die sind okay. Oder wie
die sind
so
okay,
insgesamt?
Genau. Okay, die sind okay, ja. Interessant, ja.
Ja. Was macht den Cuten so cute?
Der macht einen guten Vibe. Er ist relativ jung.
Mhm. Mhm. Ja, da fühlt man sich dann mehr gesehen auch, ne?
Ja.
Das bietet größeres.
Aber eigentlich ist es eher,
Potenzial, oder?
Er bringt ein bisschen Spaß mit rein. Der hat eine gewisse Leichtigkeit. Der hat, der hat nicht so dieses Steifelige oder so, ne? So, es gibt nur einen, also er ist halt wirklich so, irgendwie wirkt er halt total offen für alles, was irgendwie gesagt wird und holt sich dann auch immer noch mal irgendwie so, verstehe ich das richtig, bla bla bla, so fasst das noch mal kurz in anderen Wörtern zusammen.
Ah, ja.
Also ist gut, also der macht das wirklich, der macht das schick.
Also er tut nicht so, als hätte er die Weisheit mit Löffeln schon gefressen.
Nee,
sondern,
nein, ja. Mhm.
Ja, das
ja
ist gut.
Er lässt dann auch viel mitreden, also er hat immer Parts auch dabei, wo dann wo halt dann wir, die Studierenden, dann irgendwie was dazu sagen können. Und das ist, also auch so rein von der Gestaltung her, ist es nicht so frontal die ganze Zeit, sondern es ist schon irgendwie etwas aktiver. Ja, und auch die Texte, die er bisher rausgesucht hat, ich fand die alle gut.
Cool.
Hm?
Und er hat aber trotzdem Struktur und Plan.
Mhm.
So, es gibt ein klares Thema für jede Stunde und so.
Ja, und er hatte auch heute so ein lustiges Beispiel dabei, wo er irgendwie auch erzählt hat, der hat in Sydney irgendwie seine Doktorarbeit gemacht.
Der feine
Herr.
Der feine Dude.
Der privilegierte Typ,
der feine,
ne?
Feine Howdy. Nee, wie sagt man für Aussies? Keine Ahnung.
Was ist ein Howdy?
Rowdy, der feine Rowdy.
How's it going, sagt jeder. Aber ja, how's it going, kommst du gut um die Ecke.
How's it going?
Sydney weiß ich aber nicht. Vielleicht haben die auch einen eigenen Slang.
Mhm.
Da war ich nicht so lange. Ja, da hat er irgendwie einer Dozierenden geschrieben und die hat dann irgendwie, er hat irgendwie nach den subversiven Methoden von Queer gesucht, so im Groben. Und die andere, die hat ihn dann geantwortet, ach, du denkst so und so darüber, dass quasi nur im Subversiven etwas zu holen ist. Let's talk, irgendwie so, ne?
Mhm.
Also er hat dann auch gesagt so, ich habe jetzt die so ungefähr wiederhergestellt, die E-Mails. Das ist jetzt nicht die Originale, aber so in der Art. Und dann hat er halt irgendwie gesagt, ja, das war irgendwie eine coole Art auch. Also sie hat ihn ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen kritisiert, ne? Aber auf eine süße Art mit Let's talk.
Mhm.
So, lass uns ins Gespräch gehen, ne?
Ja, aber dann sind sie ins Gespräch gegangen, oder?
Ja, genau. Und dann hat er, also das war, er hat damit halt irgendwie auch so ein bisschen erklärt, warum er uns zum Beispiel die Literatur empfohlen hat oder die Literatur rausgesucht hat, die wir lesen sollten jetzt für diese Sitzung heute.
Weil er die da in diesem Kontext selbst dann gelesen hat.
Ja, genau.
Mhm. Ah, okay.
Ja, also die Queer Studies kritisieren sich selbst. Also was ja eigentlich eher selten passiert, ne?
Mhm.
Also innerhalb der Studies sich dann selbst zu kritisieren. Haust du dir ja sozusagen, es ist wie, also ein paar der Leute, eigentlich wollte ich das noch fragen, wie die, aber dann hatten wir keine Zeit mehr, war ein bisschen spät dran, hatten wir keine Zeit mehr, wie die Community in Anführungszeichen darauf dann reagiert hat, weißt du? Weil die haben halt denen so ein bisschen vorgehalten, so dass sie mit der Antinorm, ne, also das gegen die Normen kämpfen, gegen die vorherrschende Macht zu kämpfen, dass das quasi, dass daraus dann Identität geschöpft wird, in der Antinorm zu sein. Also, dass dann quasi daraus das Empowerment entsteht, daraus bildet sich die Identität, aber ist auch irgendwie ein bisschen zu klein gedacht. weil dann auch wieder gewisse Komplexitäten verloren gehen und auch, ja, da der Fleck oder die Brille nicht mehr genau genug eingestellt ist. Ja, das fand ich gut. Das hat mir gefallen.
Schön. Ich kann nicht mehr so ganz folgen, aber ist ja auch egal. Es ist schön, dass es für dich schlüssig und cool
Also
war.
Eigentlich an sich, ne? Also das quasi Norm. Ja, Norm egal, und Antinorm. Schon. Die Antinorm ist dann auch wiederum eine Norm.
Ja,
ne?
ja, okay, das habe ich kapiert. Ist egal. Musst du jetzt auch nicht. Ein paar schlaue Menschen werden es gerafft haben und dann ist auch fein.
Oder auch nicht. Aber dann lass uns jetzt aufhören und über dumme Sachen reden.
Wir reden niemals über dumme Sachen. Oder wir reden vielleicht über dumme Sachen, aber unsere Gedanken dazu sind niemals dumm.
Okay. Ja, dann zeig mir mal ein Thema, was dir gefällt.
Hast du irgendwas?
Du hast doch hier die Liste gehabt.
Ich habe die Liste gehabt.
Ja.
Also du hast sonst nichts.
Nö. Cool. Du hast doch auch von meiner Liste da aufgeschrieben.
Diese Macht und Kontrolle gefällt mir natürlich. Ja. Achso, ja. Einmal kurz will ich einen Shoutout raushauen an meinen, jetzt in dem Fall darf ich den Namen nennen, weil das was Öffentliches, an meinen lieben Kumpel Fabian und dessen Kumpel Nico. Der ist auch so ein halber Kumpel von mir, aber eher ein Kumpel von ihm. Jetzt hast du hier den Applaus-Button gedrückt, aber es ist irgendwie komisch,
weil
wir hören
ihn
ja nicht.
Der ist gar nicht an, ne? Der ist gar nicht an, oder?
Ach so, genau, der ist auch nicht an.
Ach so, ja, okay.
Wir hören es ja auch nicht, weil wir die Kopfhörer nicht drin haben.
Dann jetzt hier so einen kleinen. Komm, so. Irgendwas war da, glaube ich.
Ja, okay, jetzt haben wir über die Kopfhörer, die am Tisch liegen, haben wir das kurz gehört. Ja, okay. Hm. Ja. Ja, Applaus für Fabian und Nico, die machen den Feierabend-Zocker-Podcast. Also das sind Kumpels von mir und die haben diesen Podcast erst vor ganz kurzem gestartet und es geht halt um Gaming und ich habe in einer der vorigen Folgen habe ich ganz kurz gelobt, dass die so locker flockig halt das machen und ein cooles Gespräch führen, aber habe völlig vergessen den Namen zu erwähnen und das
so geht das nicht.
So geht das natürlich nicht.
Schlampige journalistische Arbeit.
Ja, und dass die das jetzt so machen und einfach so machen, weil sie es cool finden, weil sie Spaß dran haben und nicht so viel drüber nachdenken, wie kommt das denn jetzt an bei anderen Leuten, ist ein großes Vorbild für mich. Ich finde das super. Und ich höre es denen halt auch einfach an, weil die klingen im Podcast genauso, wie ich sie als Menschen kenne. Und die verstellen sich nicht irgendwie. Und das ist ja mein Problem jetzt hier zum Beispiel in unserem Podcast auch lange gewesen und zum Teil auch sicherlich immer noch, dass ich in so einen Performance-Modus rutsche, sobald das Mikro an ist. Das haben die nicht. Deswegen, also kann ich allen wärmstens empfehlen, die sich für Gaming interessieren, hört gern rein in den Feierabend-Zocker-Podcast.
Geil. Zock. Ja, damit kann ich leider gar nichts anfangen, weil ich nie eine Zockerin war.
Aber nee. Würdest, aber
nee.
Würdest du nicht auch einfach mal die beiden nur mal kurz im Podcast hören wollen?
Ach so,
wie diese
klingen? Ja,
oder ist,
also.
Oder ist dir das auch das Menschliche einfach egal? Bist du da eine kalte Bitch? Eine nicht zockende kalte Bitch?
Naja, also so interessenmäßig deckt das halt dann gar nicht das, was mich halt interessiert. Also ich glaube, das sind auch Vokabeln, die ich gar nicht raffe, oder?
Ja, 5 Minuten reichen ja. Dass du
das kann man mal machen, ja.
Ich frage nur, ich will dich nur ein bisschen provozieren.
Ja, ich weiß schon, ja. Also an sich würde ich sagen, nö, den würde ich generell ausschließen, den Podcast zu hören, weil halt Zocken mich überhaupt nicht kriegt, ne?
Ja, ist ja scheißegal.
Ja, weil ich halt nichts damit anfangen kann. Das ist null mein Horizont, ne?
Aber
da ist für mich, die Erde ist da flach, weißt du? Die geht da nicht rundrum.
Ja, aber nur was den Inhalt des gesprochenen Wortes da angeht, ne? Aber du würdest ja trotzdem.
Ja, aber den Inhalt würde ich ja gar nicht irgendwie einordnen können, weil ich die ganzen Referenzen ja nicht kenne.
Ja, aber es gibt ja nicht nur diesen gesprochenen Inhalt, sondern es kommt ja trotzdem auch. Wenn du da reinhörst, hörst
also
du ja auch.
Ich kenne ja einen von den beiden. Oder wer ist die zweite Person? Wer macht
Fabian
das
und Nico, du kennst die beide.
Ach doch, ich kenne beide. Ja, ja da, also da, ich kenne die ja, wie die reden. Die hauen da bestimmt einen Gag nach den anderen raus. Und so. Und ständig nörden die da rum. Und dann würde ich sagen so, wo seid ihr? Ich bin da nicht.
Okay, also du interessierst dich nicht dafür, wie die Menschen, die du halt so ein bisschen, also den einen ja sehr recht gut, den anderen nicht so gut, wie die sich im Podcast anhören, das interessiert dich nicht. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern
das
eine offene
jetzt schon,
Frage.
Das schon eher. Das schon eher. Ja. Da, aus diesen Gründen würde ich es mir dann anhören, ne?
Okay. Ja, das meinte ich.
Ja.
Okay. Mhm. Ja, inhaltlich interessiert mich deren Podcast auch nicht. Ich hab deren allererste Folge gehört, die habe ich komplett gehört. Die zweite habe ich nur ein paar Minuten gehört und dann habe ich da endgültig gemerkt, okay, ich habe jetzt verstanden, wie sie menschlich, stimmlich miteinander harmonieren. Ich finde es super, das ist total schön, aber inhaltlich juckt es mich null. Mhm. So, ist auch gar nicht mehr mein Feld. Vielleicht wird es das wieder, Wenn ich bin ja auch
bist
auf der Reise.
Schon im Herzen bist du ein kleiner Zombie?
Ja, ich bin ja auf der Reise zu meinem inneren Ich, zu meinem Selbst. Ich bin dabei, mich zu erinnern, wer ich bin. Und ich bin eigentlich auch ein Zocker. Und ich bin ein Kind. Ein Zockerkind. Und vielleicht werde ich es wieder. Aber wer weiß. Mal gucken. Ja, aber zocken, muss ich auch sagen, kam halt auch durch dich. Und in dem Umfeld, in dem ich mich jetzt die letzten 20 Jahre bewegt habe, ist Zocken halt eher sehr unbeliebt. Hm. Gilt das halt als sehr uncool, ist nur für hässliche Stubenhocker was. Und das war auch ein Grund, warum ich mich davon ferngehalten habe. Und warum hier die Konsolen, die hier da sind, ich habe ja welche, aber die stauben halt zu, ich rühre die kaum an. Es ist, es ist sehr schwer für mich. Ich muss da aktiv was für tun, dass ich da Lust drauf bekomme und dass ich das aus diesem, ich habe das tief vergraben, so in so einem kleinen Karton, und da steht drauf, also wenn du gar nichts zu tun hast, wenn du ganz viel Freizeit hast und Schnick ist nicht da und keiner ist da, um dich zu judgen, dann hol mal die Zockerkiste wieder raus und dann darfst du ein bisschen spielen, aber nur 5 Minuten. So gefühlt ist das so. So habe ich das in meinem Kopf irgendwie verortet.
Also, du tust gerade so, als würde ich dann da dich total irgendwie judgen, aber du hast das Ding ja auch schon mal in den letzten Wochen oder vor ein paar Monaten hattest du mal so eine Phase, wo die wieder ausgebrochen ist.
Ja, es ist eine ganz...
Da habe ich dich auch nicht irgendwie blöd angemacht oder so.
Ein kleines bisschen.
Ich habe sogar ein bisschen versucht mitzuspielen.
Das ist,
aber ich war halt echt kein ebenwürdige Gegnerin.
Ach stimmt, wir haben
das
ja kurz gezockt. Ja, ja. Ja, das war lustig. Ja. Ja. Ich will dich.
Es gab sogar irgendwie vor kurzem, habe ich irgendwas mitbekommen, das hat sogar in die Nachrichten geschafft, aber es ist gefährliches Halbwissen, dass irgendeine Firma eine Stellenausschreibung gemacht hat und nach Zockern gesucht hat oder ZockerInnen, weil irgendwie eine Studie rausgekommen ist oder so, die da geguckt hat, ob das irgendwie so eine Art... ob es irgendwie eine messbare Intelligenz gibt, die, oder, also ob du irgendwelche Skills davon bekommst, ne? Also ob das irgendeinen
halt
Vorteil hat für dich.
Halt mal besser die Schnauze, du weißt ja gar nichts.
Nee, ich weiß wirklich nichts eigentlich, ja. Aber die haben dann halt eben gesagt, so diese Augen-Ohren-Handkoordination, dass da irgendwie besonders geil ist und dass das in bestimmten Berufen total viel bringt, wenn diese Skills da schon mit reingebracht werden, wenn die dann schon so weit ausgearbeitet sind.
Vielleicht, du weißt auch nicht mehr, was für ein Beruf das
keine
war.
Keine Ahnung, Neurochirurg, ich weiß es nicht. Also irgendwie welche, die vielleicht am Hirn rumbasteln. Oder halt IT, ich weiß es nicht. Also irgendwo in irgendeiner Ecke gab es sowas.
Ja, kann.
Da haben die das ein bisschen gehypt und haben gesagt, so, ah ja, hier, guck mal, so diese stereotypischen Vorstellungen, ne, von Zocker sind, haben nichts drauf.
Ja, das ist
wird
ja
da
auch,
ein bisschen abgelegt.
Das ist,
wobei ich finde, das ist gar nicht so, weil die kriegen doch auch richtig viel Geld, ne? Also die professionell zocken.
Ja, die Guten. Die Guten und die bei den, die bei Weltmeisterschaften und Battles spielen und so,
abgehen,
sind
Millionäre.
Ne?
Also ja.
Die können richtig, damit
also
kannst du richtig
ist das
reich
doch,
werden.
Das ist
ja
doch
mittlerweile
eine
auch ein,
angesehene Branche.
Ein ganz krasses Business geworden, ja. Saudi-Arabien investiert Milliarden in die Gaming-Branche. Zum Beispiel, das Thema ist vor die letzten Wochen, Monate auch durch die Medien gegangen, weil das Land sich mit dieser Branche zum Beispiel sein Image aufpolieren will. Mhm. Das ist ein Riesenbusiness. Und ich sehe das rational, weiß ich auch, dass Gaming total geil ist. Und ich weiß auch eigentlich so, dass es mir gut tut, was für einen Spaß mir das bringt. Aber bisher war so die Scham, die damit. Also als Kind und als Jugendlicher war ich halt so leidenschaftlicher Zocker und dann ist halt so, dann ist das halt verdrängt worden und darüber hat sich so eine Schammütze gelegt. Und diese Schammütze ist so groß und mächtig, dass ich bin auch dabei, die abzuziehen. Hm. Die klebt immer noch an meinem Kopf und die klebt noch auf meinem Gaming-Herzen drauf. Das ist nicht so leicht bisher gewesen, die da abzuziehen. Und ich wollte auch nicht dich speziell kritisieren. Du hast dazu mit beigetragen, mehr oder weniger bewusst. Ich will dich jetzt nicht dafür fertig machen. Und vor allem ist es halt mein. Das ist mein Issue. Und das gehört zu meiner Reise jetzt dazu, dass ich irgendwann vielleicht merke, dass ich spüre, Will
bist
ich
du eigentlich auf einer Busreise oder auf einer
alles.
Kreuzfahrtschiff?
Kreuzfahrt auf gar keinen Fall.
Nee,
also
okay.
Zu Fuß, ich bin
Kanu?
Ganz viel.
Machst
bin ganz
du auf
viel
Kanu?
Kanu kann ich nicht. Wasser, Wasser habe ich Angst vor. Mhm. Ich bin zu Fuß viel unterwegs, am meisten wahrscheinlich auf dem Fahrrad, ab und zu Bus und Bahn. Und alle zwei Jahre oder so mal so ein Flugzeug auch. Ja.
Oh, okay. Wenn es mal schnell gehen muss, ne?
Letztes Wochenende, da habe ich zum Beispiel ein Flugzeug genommen.
Mm. Ja, musste auch schnell gehen, ja.
Ja. Also da habe ich halt sehr, sehr viel, da habe ich auf meiner Reise eine sehr große Strecke zurückgelegt. Als ich zu meinen Pinoy-Wurzeln zurückgekehrt bin. Das war eine Flugzeugreise. Und von der, da werde ich noch öfters und viel drüber erzählen. Immer mal wieder, weil das ist eine
wenn's
wichtige
hochkommt,
Etappe
dann
gewesen.
Kommt's hoch. Ja.
Genau. Also so viel zum Zocken. Wow, jetzt haben wir da schon wieder so.
Hier wirst du jetzt heute nichts erzählen davon, ne?
Ach so. Da kommt wieder der Deutsche in mir, der sagt, nee, der Pinoy nimmt zu viel Raum ein. Keine Ahnung, hast du.
Jetzt ist sie ja noch fresh und jetzt bist du immer gerade im Thema.
Aber hast du eine Frage dazu oder so? Oder willst du. Da würde mich mal interessieren, wie ist denn so, abgesehen jetzt von diesem Trouble, den wir haben da mit dieser einen, mit der Gruppe, mit ein paar Menschen, abgesehen davon, wie ist so dein Eindruck von mir seit dem letzten Wochenende?
Mein Eindruck von dir. Du hast viel davon gesprochen. Und ordnest die Sachen noch gerade für dich ein. Hinterfragst deine alten Verhaltensweisen. Und möchtest ein paar Veränderungen antreten. Kurze Zusammenfassung davon.
Okay.
Glaube ich, dass es das ist.
Gib mal wieder das Mikro her.
Ich glaube, dass es das ist. Aber das ist auch, also manchmal fragst du mich dann irgendwie so Sachen, wo ich mir auch denke, Digga, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Sag doch selber, du sitzt doch hier. Warum soll ich das denn jetzt einschätzen?
Naja, weil das, ich finde deine Perspektive eigentlich oft spannender sogar als meine, weil ich habe manchmal das Gefühl, bei sowas, wenn ich so viel, ich rede ja fast jede Stunde, wollte ich schon sagen, jede Folge hier rede ich halt so über mein Gefühlsinnenleben. Und eigentlich finde ich es halt auch interessant, so dann von dir das zu hören. Aber ja, eigentlich weiß ich, du bist bei sowas, das ist nicht so dein Ding, wenn ich dir so eine Frage stelle und dann antwortest du auf sowas drauf, sondern es ist eigentlich sinnvoller. Ich ziehe also das zurück, oder ich ziehe es nicht zurück, es ist ja schon passiert, aber ich merke es mir fürs nächste Mal jetzt aktiver, bewusster. Ich erzähle was und dann reagierst du schon irgendwie drauf.
Ja, genau, ja. Also du wolltest ja jetzt irgendwie, dass ich das jetzt irgendwie.
Ja, ne? Irgendwie. Daraus werde ich einen Remix machen. Ja, eben habe ich eine Stelle markiert, da hast du, glaube ich, in einer Minute hast du schon 5, 6, 7 Mal irgendwie gesagt. Das ist generell eines deiner absoluten Lieblingswörter.
Sozusagen und quasi auch. Ah ja, irgendwie dann auch noch. Okay.
Aber in meiner Wahrnehmung, zumindest hier im Podcast.
Vielleicht ist es aber auch ein verstecktes Trinkspiel.
Irgendwie ganz, ganz weit vorne.
Vielleicht ist es ein verstecktes Trinkspiel. Wenn das Wort fällt, musst du einen Schnaps trinken.
Ja. Wie heißt das Spiel? Irgendwie besoffen?
Irgendwie voll.
Irgendwie voll. Ja. Ja, also vieles, was ich da erlebt habe und was ich für Gefühle da hatte und danach auch, ich habe dir ja direkt danach davon auch berichtet und das hat dich ja auch erstmal verunsichert und so und so dachtest, Alter, was geht mit dem ab, weil ich sowas gesagt habe, wie ich hab das Gefühl, ich habe eine Familie gefunden. Und dann habe ich es ein bisschen konkretisiert und meinte jetzt nicht Familie im Sinne von, ich habe eine neue Partnerin gefunden, nein, um Gottes Willen, aber sowas wie Brüder und Schwestern habe ich gefunden, nach denen ich mein Leben lang gesucht habe. Ich habe eine Pinoy-Community gefunden, die mir wirklich immer gefehlt hat, das merke ich jetzt. Ich spüre und das settelt sich gerade immer mehr, das ist irgendwie ich spüre so eine ganz neue Selbstsicherheit, Zufriedenheit, also ein Okay-Sein mit mir, wegen dem, so wie ich bin, weil ich jetzt verstanden habe oder ich habe eigentlich mein Leben lang, ich glaube, es ist so, mein Leben lang hat meine Umwelt mich halt aus der Ausländerbrille gesehen, aus der Du-bist-ein-Asiate-Brille und jetzt habe ich mir diese Brillen der anderen Menschen geschnappt und habe mir daraus meine eigene Brille genommen und aufgesetzt. Und jetzt trage ich die Pinoy. Ich bin Asiate-Brille. Ich bin, das eine Glas ist deutsch und das andere Glas ist philippinisch. Das sind viele schöne Sätze und viele Learnings bei dem Wochenende passiert, gefallen und so. Und einer ist, ich bin nicht halb-halb, sondern ich bin doppelt. Ich bin Deutscher und ich bin Filipino. Ich trage beide Identitäten, beide Kulturen in mir. Und das ist, und das klingt auch ein bisschen cheesy und das ist, glaube ich, nicht so leicht greifbar, wenn man für andere Leute, aber dadurch habe ich einfach, ich habe viel zu geben. Ich habe viele Gedanken, ich habe viel in mir drin, was raus will. Das kommt durch diese Doppelidentität. Und ich glaube, ich meine, das merke ich halt auch oft, wenn bei KünstlerInnen, bei Artists, so vor allem in der Musik zum Beispiel, die Migra-Hintergrund haben, da ist einfach viel am Start, da ist viel passiert. Da sind halt,
wow.
da sind so viele Emotionen und Gefühle, weil da so viele Verletzungen mit einhergehen, als nicht weiß gelesener Mensch in einer weißen Gesellschaft aufzuwachsen. Da ist viel, was man irgendwie verarbeiten will und was man nach außen kommunizieren muss, weil das menschlich ist. Mhm. Aber gleichzeitig wächst man auf damit, mit dem Druck, sich der Norm anzupassen, um zu gefallen. Und man will dann nicht auffallen. Und man hat schnell das Gefühl, und das war so ein Ding, was fast alle vom Wochenende, meine Landsleute sozusagen, die anderen Deutsch, Pinoys.
Deine Familie, sag's doch.
Meine Familia, das hat jeder irgendwie so gespürt. Man hat schnell das Gefühl, man ist zu viel. Man ist zu viel für die Weißen. Und das ist zum Beispiel, ja, merke ich, das habe ich auch bei uns in unserer Beziehung immer mal wieder. Aber konkret war es jetzt zum Beispiel so, das ist der Grund, warum ich so ganz lange mich nicht getraut habe, mich meinen Schulfreunden von damals zu öffnen. Weil ich immer geglaubt habe, wenn ich das so anspreche, meine Rassismuserfahrungen von damals und wie mich das geprägt hat, dann, dass das zu viel ist, dass ich diese Leute damit belästige. Und dass die sagen, ich übertreibe, ich sei zu emotional oder irgendwie sowas. Das war schon immer da und jetzt habe ich da so an, jetzt fange ich an, da dieses Bewusstsein für zu entwickeln, zu verstehen, warum Dinge von damals passiert sind. Und dadurch merke ich automatisch, wie leichter ich sie auch nehmen kann, weil es ergibt alles Sinn. Ich habe halt vorher ja immer gedacht, dass mit mir sei irgendwas falsch oder nicht in Ordnung oder dass ich halt Fehler gemacht habe und deswegen ist das so. Oder dass meine Wahrnehmung die falsche ist, weil alle anderen. Und ich habe mich ja selbst immer weiß gesehen und habe mich immer in weißen Räumen bewegt. Alle anderen handeln anders, denken anders, nehmen die Welt anders wahr, fühlen anders als ich. Also bin ich die Ausnahme, bin ich das komische Alien, mit dem irgendwas nicht stimmt. Deswegen habe ich meine Gefühle immer irgendwie kleiner gemacht und immer gedacht, ja, ich bin der mit dem was nicht stimmt. Und jetzt komme ich endlich dahin und auch die Therapie alleine ist ansatzweise dahin gegangen, aber jetzt fühlt es sich so an, ja, jetzt fügt sich das wirklich zu einem Ganzen, jetzt kann ich das alles noch besser erklären, dass das Wissen, dass alles genau richtig so ist und dass ich halt jetzt ich sehe die Welt jetzt halt mit anderen Augen und das gibt mir auch einen Kompass für die Zukunft und auch jetzt schon, so zum Beispiel für meine journalistische Arbeit. Das ist halt hammermäßig. Also ich konnte jetzt, es ist noch keine Woche rum, dieses Wochenende, ich konnte schon zwei Radiobeiträge in diesem Kontext machen, die mit und daraus entstanden sind. Ein Beitrag direkt über das Deutsch-Pinoy-Treffen selbst und dann jetzt heute Morgen habe ich einen Beitrag über die Flut in Cebu gemacht, auf den Philippinen. Und das wäre so, beides wäre so in der Form nicht entstanden, wenn ich das Wochenende nicht gehabt hätte. Das eine ist ja klar, weil dann, wenn ich nicht bei dem Event dabei bin, kann ich auch nicht davon berichten. Aber das andere ist, und das ist noch interessanter eigentlich, dass ich heute Morgen mich überhaupt getraut habe, das als mögliches Thema aufzufassen, die Flut in den Philippinen, weil die eigentliche Flut, die eigentlich in Anführungsstrichen, ist schon zwei Tage her. Und heute in den Nachrichten, das, was ich heute gemacht habe, da ist halt wichtig, okay, wenn man über irgendwas erzählt, dann muss eine krasse neue Entwicklung passiert sein, um zu rechtfertigen, dass man darüber spricht. So, und was da passiert ist jetzt, ist in Anführungsstrichen nur, dass die Totenzahl weiter stark gestiegen ist. Also mindestens 114 Tote sind es, über 100 Menschen werden noch vermisst. 2 Millionen Menschen insgesamt sind betroffen, das ist absolute Katastrophe. Das ist der schlimmste Taifun dieses Jahr bisher in den Philippinen, ist auch schon Nummer 20. Also die Totenzahl ist gestiegen und der Präsident hat den Notstand verhängt. Und meine weiße Brille, die ja natürlich auch noch in mir drin ist, das eine Glas hat sofort gesagt, okay, das ist jetzt eigentlich, es ist nichts Besonderes. Aus der weißen Nachrichtenbrillensicht ist das nichts Besonderes und rechtfertigt kein Gespräch darüber. So, und dann kam aber, ich habe bei dem Wochenende halt jetzt eine andere Deutsch Pinay kennengelernt, die auch Journalistin ist. Und sie hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob man das im Radio platzieren kann. Und dann habe ich dann darüber nachgedacht. Jo, stimmt, gestern habe ich dann gedacht, morgen habe ich ja die und die Arbeitsschicht. Da könnte das eigentlich gut passen, weil das Event ist noch aktuell. Und dann habe ich über das Netzwerk, das ich jetzt kennengelernt habe, angefragt, ey, hat irgendeiner von euch in direkter Form mit dem Hochwasser da zu tun? Also hat Angehörige da oder so, ist mit denen Kontakt oder startet irgendwelche Hilfsaktionen? Und dann hat einer aus dem Netzwerk arbeitet bei German Doctors. Das ist so eine Hilfsorganisation. Und die sind in Kontakt mit einer Hilfsorganisation auf den Philippinen, in Cebu, die dort direkt helfen. Und dann hat der gesagt, ja, ich kann versuchen, von denen einen Ton zu bekommen. Und das war halt stark. Aus Mediensicht ist halt so ein, in Anführungsstrichen, exklusiver Ton, eine exklusive Information, ist halt immer ein gutes Argument für ein Thema. So, ne? Und das habe ich dann heute Morgen dem Redakteur gesagt. Ich bin selbst Pinoy und da ist ja die Flut und ich kriege eventuell von der Hilfsorganisation dort, kriege ich einen Ton über mein Netzwerk. So. Und dann hat er sofort ja gesagt. Also da weiß ich halt nicht, okay, war es wegen des Tons, war es vielleicht auch sowas wie White Guilt und er hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich als Pinoy sage, ey, da ist eine krasse Katastrophe gerade in meinem Heimatland, in meinem anderen Heimatland und er hätte das dann so abgewiegelt. Kann natürlich auch sein. Und da sage ich, ja, aber zu Recht auch. Und ich hätte mich bis letzte Woche niemals getraut, mit so einem Selbstbewusstsein quasi diese Karte in Anführungsstrichen zu spielen, weißt du? Und jetzt denke ich, doch, dafür bin ich da. Ich bin dafür da, um zum Beispiel mehr Pinoy und mehr Südostasien-Sichtbarkeit in die deutschen Medien zu bringen. Das ist einer meiner Jobs. Und jetzt habe ich das verstanden und jetzt will ich das machen. Und ich habe mich immer gescheut davor, weil ich immer diese weiße Brille auf hatte und aus der heraus auch immer gedacht habe, Philippinen, hat doch keiner irgendwie hier was mit zu tun, interessiert keinen, ne, ist so ein Nischen- und Randthema. Ja, für viele ist es das, aber für mich nicht. Für mich ist es eigentlich ein super wichtiges Ding und da spüre ich halt jetzt, boah, geil, das gibt mir so eine schöne, wie sagt man, halt so ein Ziel, so ein Anker irgendwie, der total sinnhaft ist. Weil es ist einfach aus weißer Sicht eine rassifizierte Minderheit, die Menschen. Und es ist ein ärmeres Land, was generell in unserem kapitalistischen System immer als weniger relevant erachtet wird. Und da halt genau reinzugehen und mit meinen Möglichkeiten, jetzt mit den Kontakten, die ich jetzt neu am Aufbauen bin, versuchen, da mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Geil. Das ist eine total schöne, das ist super. Ja, und das, unter anderem das, trägt jetzt dazu bei, dass ich gerade so eine neue, wie soll ich sagen, neues Selbstbild, neues Selbstvertrauen, irgendwie neuen Sinn so sehe. Und alles ist so, alles, was bisher, ich versuche ja mein Leben als so eine Geschichte zu sehen, und alles macht jetzt Sinn irgendwie. Alles, was bisher passiert ist, der ganze Scheiß, sage ich, stand jetzt, ja, es ist übelst beschissen, es ist übelst viel Schmerz dabei, aber es ist, vielleicht war es das wert oder es muss das wert gewesen sein dafür, dass es jetzt hier hingekommen ist und jetzt geht's erst so richtig los. Jetzt, vor ein paar Monaten habe ich ja gedacht, dass ich mit den Femizid-Videos so auf Social Media, dass ich da irgendwie meine Stimme gefunden habe. Stimmt teilweise vielleicht, weil der Kampf gegen das Patriarchat und für mehr Geschlechtergerechtigkeit, Das gehört auch dazu. Das ist aber auch Teil meiner philippinischen Brille. Und das insgesamt ist, glaube ich, das ist noch mehr jetzt so meine Stimme. Und da ist dieser, da ist das zum, der Gender, das Gender-Ding ist da auch mit drin. Aber ich glaube, es fühlt sich, ja, jetzt, ich habe einfach noch jetzt eine größere Sicherheit in dem, wer ich bin und was ich will. Und was, und jetzt habe ich nicht mehr so, also was heißt automatisch, aber irgendwie so ganz natürlich hat sich das gefügt, dass ich nicht mehr so anderen Idealen so hinterher hechel, weil ich jetzt verstanden habe, ey, die allermeisten, zum Beispiel bei der Arbeit, so wenn ich sehe, was für Podcasts oder Dokumentationen es gibt und so, ne, immer denke ich, da habe ich immer gedacht, oh, coole Idee, cooles Thema, hättest du ja vielleicht auch drauf kommen können, aber Mist, hat nicht geklappt. Dafür bist du jetzt schon zu spät. Und dann, Ratter, dann überlegt mal, was könntest du jetzt für eine Idee haben? So, ne? Und jetzt habe ich kapiert, ja, schön und gut, aber all die, also 90%, keine Ahnung, von dem Content, den es gibt, in unserer Bubble, der ist von Weißen für Weiße gemacht. Und das habe ich jetzt endlich mal kapiert. Und jetzt sehe ich das auch viel deutlicher als je zuvor. Und jetzt ist für mich klar, welchen Bereich ich abgrasen sollte, weil er sich auch für mich natürlicher anfühlt. So, ne? Und jetzt will ich nicht mehr so dem anderen hinterherrennen, weil es war halt immer das Gefühl da, boah, krass, andere sind immer
hinterherrennen.
Ja.
Ja.
Es war immer ein, ich bin zu spät.
Ja.
Und andere sind besser
der
darin.
Der Vorsprung ist nicht einholbar.
Exakt, genau. Und jetzt habe ich kapiert, diesen Vorsprung muss ich nicht einholen. Sollte ich nicht einholen. Das ist nicht das Rennen, wo ich mitrennen muss. Und ich habe mein eigenes Game. Und ja, das ist toll. Das ist schön. Ja, also fühlt sich, nach den paar Tagen fühlt es sich sehr, sehr großartig an. Also das war wahrscheinlich das Krasseste für mich persönlich so. Ja, es war life-changing, glaube ich. Also es war es ist Versöhnung mit dem, was ich irgendwie als Kind immer vermisst habe oder aber da natürlich nie artikulieren konnte. Also das ist das Heilsamste, glaube ich, was ich jemals für mein kleines, verletztes, inneres Kind tun konnte. Beste Medizin dafür. Und gute Nachricht für dich. Stand jetzt, glaube ich, brauche ich auch nicht mehr. Haben wir da im Podcast drüber gesprochen? Weiß ich gar nicht. Über meinen Buddhismus-Ausflug?
Nee.
Haben wir nicht drüber gesprochen, ne? Auf jeden Fall, ich habe dir ja erzählt, dass ich überlege, zu so einer buddhistischen Heilerin zu gehen. Und so eine 2-3-stündige
Trance-Session
zu machen, wo sie mir dabei hilft, zu meinem inneren verletzten Kind
meinst
zu finden.
Ist sie damit nicht Hypnose
um
auch
das
so
zu
in
heilen.
Der Richtung? Ja, ne?
Ist sowas Ähnliches, ja. Trance ist ja sowas Ähnliches, genau. Und jetzt gerade glaube ich, dass ich das habe ich getan. Am Wochenende. Das Kind in mir versorgt. Auf wahrscheinlich die beste erdenkliche Art. Weil das Kind war halt ein kleiner, dicker Pinoy-Junge, dem halt immer gesagt wurde, du bist scheiße, du bist hässlich, ne, du gehörst hier nicht hin. Und jetzt habe ich den Jungen mal in den Arm genommen. Also, ich habe es versucht. Ich weiß nicht, ob meine Arme ausgereicht haben für seinen dicken Bauch.
So groß war er dann doch nicht.
So groß war er doch nicht.
Nee. Er hat natürlich auch größer gewirkt, weil die Hose so weit nach oben gezogen war. Du hattest halt so einen Obelix-Look.
Ja, ich dachte auch da ganz lange, das ist normal. Ja, weil meine Mutter mich halt so angezogen hat. Ich dachte, das ist normal. Die Hose so hoch, wie es geht. Hat mir halt keiner gesagt, dass es anders ist. Jetzt habe ich, ohne Scheiß, das weiß ich noch ziemlich genau, das hat sich eingebrannt, 7. oder 8. Klasse habe ich die Hose runtergezogen.
Das war dein erstes Empowerment.
In gewisser Weise ja, weil ich einen Kumpel hatte, der Skater ist und der im Hip-Hop-Style so unterwegs war. Der hat immer so Baggy-Jeans getragen, sah total cool aus. Und dann wollte ich auch so aussehen wie der. Und dann habe ich zum ersten Mal die Hose nicht über den Bauchnabel mehr getragen und dachte, nee, will ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich die Hose mal runtergezogen unter meinen,
und was bequem?
Unter meine Hautschürze. Es war ein bisschen ungewohnt. Es hat sich ein bisschen halt so angefühlt, ja, ich kann nicht richtig laufen. Weil,
ach so, weil die, so viel Schritt.
Genau, Stoff. Schritt ist im Weg. Ist, dann ist ja der Hosenstall so auf Bauch, auf Oberschenkelhöhe und das da kann man die Beine ja nicht mehr so weit auseinander machen. Mhm. So. Also es hat sich erstmal ein bisschen komisch angefühlt. Aber ich habe mich auch sehr gut aussehend und rebellisch gefühlt.
Oh, okay.
Das war 7., 8. Klasse, ja. Weiß ich noch. Wegen dieses einen Kumpels, den ich damals hatte in der Schule, ja. Der, das war auch eine witzige Phase. Der hatte, das war so einer, weißt du, der hatte nur ältere Freunde. Ältere Kumpels. Mhm. Und die waren alle ultra cool. Ultra cool.
Schon durchs Alter, ne? Einfach nur, weil sie älter sind.
Ja,
sind
und die haben geraucht, die haben alle geraucht.
Ah ja, das ist einfach cool.
Trugen alle so Baggy Pants, haben alle, viele haben geskatet. Und,
so früh sterben, das ist einfach cool, weißt du?
ja, klar. Ja.
Solche Daredevils.
Und boah, da habe ich auch, das war einer dieser unzähligen Momente, wo ich einfach so sein wollte wie jemand anderes. Ja, aber nicht gecheckt habe, geht nicht, Alter. Weil du bist ein asiatischer Junge und die anderen, das sind alles ältere Kartoffeldudes. Also ich hätte machen können, was ich will. Ich hätte von jetzt auf gleich der coole Skater sein können, auf einmal schlank sein können. Ich wäre trotzdem, wäre ich halt nicht einer von denen gewesen. Die hätten mich nicht so akzeptiert, wie sie und sich untereinander akzeptieren. Ja, egal. Worauf wollte ich hinaus? Ach so, Hose. Ja, keine Ahnung. So war das. Das war meine Hosen-Emanzipation.
Ich bin froh, dass wir uns danach kennengelernt haben, ja.
Ja, und auch nach Bartwuchs, ne? Also das war auch kurz vorher nur. Also,
ja,
nur,
das hatte
also,
ich auch Glück, ne?
Ich glaube, nur eine Woche vorher, bevor wir uns kennengelernt haben, da ist erst mein Bart
deswegen
gewachsen.
Deswegen war der noch so flauschig, ja.
Ja, das ist, also das war alles großes Glück für mich.
Das Schicksal.
Also eine Woche vorher, da hättest du mich im Arsch nicht angeguckt. Da hättest du gedacht, was ist das denn für ein kleines Baby? Wer hat den denn aus der Krabbelgruppe gelassen? Was denkst du denn jetzt über meine große philosophische, selbstreflexive Abhandlung?
Ich bin froh, dass sie jetzt aufgenommen worden ist.
Oh, schön.
Ich habe mir einfach gedacht, ich lasse dich jetzt einfach reden. Du warst ja voll im Flow.
Ja.
Und war ganz froh, dass du das jetzt einfach auch gefüllt hast hier. Ja. Also es war interessant zu hören und ich glaube, da wird noch mehr kommen.
Ja.
Ja, also kam ja auch schon mehr davon raus. Ja.
Findest du es schön? Freust du dich mit mir?
Ich glaube schon.
manchmal, wenn ich hier irgendwie sowas länger erzähle, gerade so, wenn ich so über mein Inneres erzähle, dann gucke ich dich an. Und denk mir, was denkt sie denn jetzt gerade? Und leider denke ich oft, du denkst irgendwie was Negatives, dass du mich negativ beurteilst irgendwie. Vielleicht ist das auch noch meine angelernte Brille. Aber, oder ist das, ja, so wenn ich über Psychosachen berichte, dann bist du ja auch, hast du ja auch eher eine skeptische Haltung. Ja, also manchmal bin ich verunsichert von deiner Reaktion so und auch von deinem Blick. So manchmal, deswegen habe ich gerade auch ab und zu geguckt, aber ich habe dann einfach weiter durchgezogen. Aber deswegen frage ich jetzt auch, okay,
du hast jetzt einfach weiter durchgezogen. Ja, also ich glaube, ich werde es mir auch nochmal anhören, wenn es dann online ist. So auch wirklich nur hören. Ich habe mich auch zwischendrin gefragt, muss ich dir jetzt noch eine Frage stellen? Aber du hast einfach immer weiter geredet und dann dachte ich so, nö, ich glaube nicht. Das läuft einfach viel von ganz alleine. Das Pferd ist losgaloppiert und hat den Weg alleine gefunden. Ja.
Wenn dein Gefühl nicht dir keine Frage in den Mund gelegt hat, dann war keine Frage da.
Also es ist cool, wenn das dein Awakening ist und dich empowert, dann finde ich das geil. Ich weiß natürlich nicht, von welchen Stories du das jetzt ziehst. Das wäre vielleicht auch noch irgendwann interessant. So, woher hast du das denn? Also, das waren ja richtige Workshops. Du hast ja da auch, es war ja auch wie so eine Mini-Uni, ne? Also kleine Vorträge, die was erzählt haben. Historische Sachen. Das kannst du auch gerne hier nochmal mit reinnehmen. Also.
Ein bisschen habe ich dir ja auch erzählt, aber du, jetzt fragst du dich wirklich, okay, woher kommt's?
Ja.
Okay, ja. Also zum Beispiel, ja, das war halt richtig cool und das war auch schon Teil, ist auch schon Teil von dem, was dazu.
Also das mit dem Doppelt, da, das, ja.
Also es gab, genau, also wir waren da ja ungefähr 50 Leute und aus dieser Gruppe heraus haben Leute von sich aus freiwillig angeboten, so, wir haben das da Spaces genannt. Also Workshops, kleine Kurse, so anderthalb oder, ja, ich glaube, es waren eine Stunde oder anderthalb Stunden. Es war zum Beispiel was Kreatives dabei, wo du ja da ursprünglich auch angemeldet warst.
Musik, ne?
Genau, das Musikding. Ja. Das ist einer, der, also auch ein Pinoy, der Mucke macht mit so einem Sample-Programm und da kann man kurze Sounds aufnehmen und dann kann man, also man braucht da ein Tablet am besten für und dann sind da virtuell auf dem Tablet sind dann halt so Knöpfe, die man dann drücken kann und dann wird dein Sound wieder abgespielt und dann kannst du damit halt ganze Songs machen. Also kannst du es so mischen, kannst es ja loopen, samplen und bearbeiten und das hat er uns halt so ein bisschen
digitale
gezeigt.
Digitale Sounds, ne? Also
nee, du nimmst dich selbst auf. Du nimmst selbst so kleine oder machst du eine.
Ach so, das, was ich auch mit uns vorhabe.
Ja,
also ich sammle
genau.
Ja auch Töne.
Ja, okay. Genau. Mhm. Deswegen, also diese App, Koala Sample App, irgendwie so heißt es, irgendwas mit Koala.
Mhm.
Das können wir, glaube ich, super benutzen oder mal ausprobieren, um dann aus unseren Geräuschen vielleicht so einen Jingle oder irgendwas zu machen. Ja, sowas. Also gar nicht direkt was Pinoy-mäßiges, aber dadurch, dass er selbst halt Pinoy ist und sowas Kreatives macht und sowas zeigen kann, ist das quasi empowernd und weil er halt gesagt hat, okay, das sind alles eure eigenen Geräusche, die ihr gemacht habt und guckt mal, was ihr daraus machen könnt.
Mhm.
So, und das war damit ging es bei mir los, das war so mein erster Workshop. Ja, und das waren alles, die Leute, die das gemacht haben, waren halt alle aus der Community selbst und das waren alles krass coole, schlaue, reflektierte Leute, die einfach so freiwillig halt sowas angeboten haben. Und allein das hat schon so eine Vorbildwirkung für mich gehabt. Weil zum Beispiel eine andere hat einen sehr coolen Workshop dazu gegeben, Decolonize Leadership. Und das bedeutet, die hat uns erzählt, wie die philippinische Gesellschaft vor der Kolonialzeit durch die Spanier aufgebaut war. Also was für Hierarchien, was für Gesellschaftsstrukturen es gab. Deswegen Leadership, also es gab Führungspersonen, die hatten sowas wie eine führende Rolle in der Gesellschaft, aber es war alles, es gab nicht diesen so präsidentenmäßig, so einen alleinigen Autoritätsmenschen so für ein bestimmtes Gebiet. Das ist alles erst so durch die Kolonialzeit gekommen. Sondern es gab vorher zum Beispiel auch vor allem weiblich gelesene oder auch queer gelesene Personen, dazu hatte ich dir diesen Screenshot geschickt, die als sozusagen die Weisen angesehen wurden. Zum Beispiel dadurch, dass sie zwischen den Geschlechtern hin und her wandern konnten oder halt nicht festgelegt waren. Dadurch wurden die so angesehen als so
Überwesen,
ja. Hm. Ja. Die schweben über der, ne, über dem System, was wir, die anderen normalen Menschen so, in dem sie sich bewegen. Und genau, Babayan, ist Babayan da das Wort? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir haben ja auch die philippinischen Wörter zu bekommen. Oder auch gleiches Pendant dazu gab es halt auch so eine künstlerische Führungskraft, Panday. Und das waren zum Beispiel Schmiede oder Bildhauer oder so. Und die galten als künstlerische Führungskräfte, so in diesen Tribes, die es gab. Also ich kann jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr alles so genau. Aber das Ziel oder das sozusagen die Story von diesem ganzen Workshop war, es gab eigentlich so total schöne, gute Gesellschaftsstrukturen und das ist alles zertrümmert worden durch die Kolonialisierung. Zum Beispiel sind diese Frauen oder die genderneutralen Personen sind von den Spaniern, von der Kolonialmacht zu Hexen deklariert worden und sind umgebracht und verteufelt worden. Ne, und dieses, also die haben einfach das Narrativ halt, das bestehende Narrativ ausgelöscht und ein neues drüber gestülpt und damit waren das die Bösen. Mhm. Und auch das Wort ist dann zu einem Schimpfwort geworden. Hm. Ne, was vorher eigentlich.
Auch heute noch?
Teilweise heute noch, ja. Mhm. Ja, ich glaube, dieses Baba Yan, ich bin gerade nicht sicher, ob es das ist. Mhm. Sonst korrektiere ich es in der Shownote. Genau, ist immer noch jetzt stigmatisiert, so ein bisschen, auch das Wort allein, obwohl es ursprünglich eine Bezeichnung war für eine hoch angesehene Person. So. Und dieser Prozess, der da mehr als 300 Jahre auf den Philippinen stattgefunden hat, hat sich natürlich auch in der Mentalität der Einheimischen so eingeschrieben. Das ist denen ja von außen so aufgezwungen worden. Und dazu gehörte auch, also zu den neuen Leadership-Sachen, die auf den Philippinen dann verbreitet waren, war halt, also, und genauso habe ich es halt sozusagen als Kind hier erlebt, also das Anpassen an die weiße Obrigkeit, quasi an die weiße Norm. Genau das Gleiche ist auf den Philippinen vorher, schon mit meinen Vorfahren passiert. Meine Vorfahren mussten sich gezwungenermaßen auch schon an einem westlichen Ideal anpassen. Und das steckt quasi in der Mentalität meiner Familie und meiner Mutter auch drin. Und deswegen, so lässt sich zum Beispiel erklären,
also Generationstrauma, meinst
ja,
du das?
Ja, genau, genau. Exakt, genau so, das war auch einer der Begriffe, der da fiel. Also deswegen ist zum Beispiel für meine Mutter halt ganz klar, dass sie so eine fast bedingungslose, treue Mutter und Hausfrau ist. Und Ehefrau für meinen Vater. Mhm. So.
Die Religion ist, also das Katholische, das ist wahrscheinlich auch da mitgekommen, ne?
Ja. Ja.
Das wütet ja auch noch extrem.
Exakt, ja. Und da steckt auch zum Beispiel drin, der Gehorsam vor einer Autorität, sei es Gott oder sei es ein Priester, ein Pfarrer, ein Pastor, wie auch immer. So ist meine Mutter ja auch. Ne? Und all das sind, das ist auch den Einheimischen auf den Philippinen eigentlich so übergestülpt worden. Und
jetzt so normal, dass man es eigentlich auch gar nicht mehr hinterfragt, ne? Weil es auch schon so viele hunderte Jahre jetzt her ist.
Ja, ich weiß nicht, wie es dort ist, so darüber. Es gibt bestimmt diese Bewegung, die das hinterfragt. Das kommt jetzt so langsam wahrscheinlich. Aber da weiß ich jetzt nicht genau. Aber beim Workshop war es so, es war jetzt so von unserer Perspektive hier, dass wir da drauf gucken und dann gucken, was hat das mit uns gemacht? Was hat das mit unseren Vorfahren gemacht und inwiefern steckt das auch in uns Pinoys, Halb-Pinoys, halt auch drin, deswegen.
Wie ist man denn eins von diesen queeren Leadership-Leuten geworden? Ist das durch Geburt vererbt worden, oder?
Nee, ich weiß nicht mehr, ob das bei denen genau war, aber bei einer Führungsrolle war das auf jeden Fall so, dass es nicht vererbt wurde, sondern das musste man sich durch Leistung irgendwie verdienen. Du musstest in der Community angesehen sein und dann hat die Community halt gesagt, sozusagen gewählt, aber jetzt nicht offiziell gewählt, sondern alle haben sich dann darauf verständigt, ey, hier, der oder die ist irgendwie krass, können zu der gehen, wenn sie Hilfe brauchen, die kann viel, hat eine krasse Kompetenz, du bist unser Leader. Mhm. Das hat sich, zumindest hat sie uns das so erzählt, hat sich irgendwie so relativ also natürlich gefügt irgendwie. Und es klang halt, auch wenn es vielleicht jetzt, ne, auch wenn es so romantisch verklärt ist, ist bestimmt auch so ein bisschen der Fall. Natürlich gab es da mit Sicherheit auch irgendwie gewaltvolle Prozesse dabei.
Wie halt überall.
Wie halt überall, ja.
Wie halt überall.
Aber worauf es ankommt, ist, dass das war so halt der in Anführungsstrichen natürliche, authentische Prozess auf den Philippinen eigentlich, wie die Gesellschaft eigentlich getickt hat, ne? Und dann kamen westliche Mächte und haben ihren
gesagt, nee, ja.
Ja, und haben ihr Ding dem aufgedrängt. Und dazu gehörte dann halt ja, also das Anpassen an neue Regeln, dieser Drang, dieser Druck irgendwie leisten zu müssen, sich dadurch verstellen zu müssen, dass man nicht mehr authentisch sein kann, aus Angst, ja, mein authentisch sein ist ja hier nicht gemocht, sondern du bist jetzt ja hier angekommen mit deinen neuen Regeln und daran muss ich mich halten. Das hat da stattgefunden und das hat auch bei mir stattgefunden. So, bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund, so ist dieser Druck da, sich der weißen Mehrheit anzupassen. Und das halt überall. Ne? Das geht los im Kindergarten, in der Schule, in der Uni, bei der Arbeit. Überall ist der Druck da, Leistung abliefern zu müssen, weil man sonst das Gefühl hat, ich genüge nicht. Ist egal, was ich sonst hier mache, ich muss mega hier abliefern, ich bin nicht genug. Und das ist mir jetzt halt, wird mir das jetzt auch bewusst, auch so im Rückblick. Allein bei der Arbeit, auch so, bei so Online-Meetings, Konferenzen, immer fühle ich mich da so ein bisschen komisch. Ich fühle mich nirgendwo eigentlich so richtig wohl. Und jetzt verstehe ich, warum. Es ist immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwas ist anders. Bei denen läuft irgendwas anders als bei mir. Ich denke anders. Ich habe andere Gefühle. So, auch wenn wir beim Radio halt über Themen sprechen, so. Es ist ganz selten, dass ich mal das Gefühl hatte, ja, das finde ich auch geil. Dass meine Interessen auch so sind, so wie die von den anderen. Aber ich habe immer versucht, natürlich den anderen Interessen auch zu entsprechen. Oder wollte Themenvorschläge machen, in der Hoffnung, dass die angenommen werden, akzeptiert werden. Und da hatte ich immer das Gefühl, das passt nicht. So, ich muss mich krass verbiegen. Also ich habe halt nie geguckt, was interessiert mich so wirklich, sondern habe immer nur geguckt, was könnte denn den anderen gefallen. Und das schlage ich dann vor. Ich habe nie nach meinen eigenen Interessen geguckt. Oder ein anderer sehr interessanter Workshop, der wurde gemacht von einer Psychologin, die hat jetzt gerade den Master fertig studiert. Aus der Schweiz ist sie. Ein Schweizer Philippiner. Und die hat diese geile Nische für sich entdeckt. Philippinische Psychologie. Und die hat irgendwie relativ zufällig hat die so ein älteres Werk gefunden von einem, der da sozusagen das Grundlagenwerk zugeschrieben hat. Und da geht es quasi darum, dass auch auf den Philippinen eigentlich eine westliche Art der Psychologie halt gelehrt wird und auch so angewendet wird in der Therapie offenbar. Ne, also mit den Modellen und in dem System, Denkmuster, wie man so Mental Problems irgendwie angeht. Aber ganz vieles von dem westlichen Modell ist eigentlich auf die Mentalität von vielen Einheimischen auf den Philippinen gar nicht anwendbar, weil die natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Also zum Beispiel so dieses, was da halt viel krasser ist, ist so dass das Community- und Gemeinschaftsgefühl, so nicht nur in der Familie, sondern auch so im Dorf, so oder in größeren Städten auch so, also dieses, das spielt da zum Beispiel eine viel größere Rolle so fürs Wohlbefinden, wahrscheinlich. So, ne, und deswegen sind viele, da kann ich aber nur ganz grobe Sachen jetzt daraus irgendwie halt wiedergeben. Das war auch super interessant, weil daraus wiederum ganz viel von dem steckt ja auch in uns Pinoys drin, weil wir das, ob es uns bewusst war oder nicht, haben wir natürlich von unserer philippinischen Mutter oder Vater, meistens ja die Mutter, haben wir das ja auch irgendwie mit auf den Weg bekommen, aber es gab da nie Raum für. Und Raum ist ein gutes Stichwort. Das ist auch ein ganz wichtiges Learning für mich gewesen. Und das habe ich so indirekt eben erzählt, auch mit dem, dass ich jetzt zum Beispiel die Flut auf den Philippinen überhaupt als ein Thema jetzt so für meine Arbeit gesehen habe. Ich bin jetzt motivierter und ich spüre mehr Mut, mir meinen Raum zu nehmen. Weil meinen Raum habe ich vorher immer klein gemacht. Also in gewisser Hinsicht. Das ist vielleicht so in unserem Beziehungskontext, klingt das vielleicht ein bisschen zynisch, weil du hast wahrscheinlich einen gegenteiligen Eindruck, weil ich immer sehr viel Raum einnehme. Und das stimmt auch.
Wir müssen ja auch intersektional denken. Wir können ja nicht immer nur die Race-Karte rausholen und nur die bespielen. Da gibt es ja noch ganz, also wenn wir intersektional denken wollen, dann müssen wir die anderen Kategorien auch mit reinnehmen und darauf auch gucken. Weil auch wenn du quasi immer wieder von Weiß sprichst, das ist ja auch, also Weiß ist ja auch ein Konstrukt, ne? Die Idealweiße gibt es halt nicht oder den Idealweißen. Da gibt es ja auch komplexe Strukturen innerhalb dieser Gruppe. Zum Sprechen, zum erstmal bekannt machen, zum Benennen ist es vielleicht wichtig. Aber danach geht es auch darum, dann quasi da auch wieder tiefer reinzugucken und zu sagen, so, über was reden wir?
Ja, aber das war ja jetzt bisher nicht so nötig, finde ich.
Okay, ja, wenn du das so siehst, ja.
Ja, du hast eine andere Brille, aber für mein Beschreiben meiner Gefühle war das jetzt für mich nicht nötig.
Ja.
Ja. Und ich glaube, genau das ist auch genau jetzt so ein Beispiel dafür. Wenn es eben um die Race-Karte geht und die ich jetzt für mich entdeckt habe und die ich jetzt auch claimen werde, immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, die Pinoy-Karte zu spielen, denn es ist nicht nur eine Karte, sondern es ist ein Teil, es ist meine zweite Identität. Und die habe ich aber, den Raum dafür habe ich halt nie mir genommen, weil ich immer gedacht habe, jetzt nicht speziell im Beziehungskontext, aber da hier auch, ich habe halt immer gedacht, das gehört hier nicht hin, das ist falsch, das darf ich nicht. Und jetzt denke ich, oder jetzt weiß ich, weil ich jetzt auch den Rückhalt, ja, ich spüre jetzt, ich weiß ja jetzt, dass es ganz viele andere gibt, so wie mich, die das auch, die, und wir haben uns da jetzt darin gegenseitig bestärkt, doch, wir dürfen und wir müssen uns den Raum nehmen, weil es sonst keiner macht. Und weil sonst stellen wir uns immer, ordnen wir uns immer unter. Und das führt zu Frust und Verzweiflung und Selbstverlust sozusagen. Und das ist das, was ich lange gespürt habe. Aber das ist zum Beispiel bei uns in der Beziehung halt, auch immer mal wieder kam das mal auf. Und jetzt die Tage ja auch wieder. Also, dass, genau, wenn ich von meinen Erfahrungen aus meiner rassifizierten Pinoy-Brille erzähle, dann finde ich, bist du schnell am Start und willst das halt relativieren und einordnen. Und ich fühle mich dadurch
unterschiedliche Sachen aufmachen.
Und ich fühle mich dadurch halt klein gemacht und in Zukunft werde ich das so halt nicht mehr akzeptieren. Dann werde ich halt mehr auf den Tisch schauen und werde ich auch mal sagen, so ist das. Also ich empfinde das so und ich und da bin ich halt jetzt quasi dann empfindlicher, weil wenn du dann mit anderen Diskriminierungserfahrungen kommst, die sind auch alle berechtigt, aber es ist halt trotzdem eine andere Erfahrung. So, und wenn
ja,
du das dann
die
versuchst,
kommt vielleicht noch mit dazu. Die kommt ja
bestimmt,
also,
ja,
bei
auf jeden
dir gibt es ja auch nicht nur diese eine Verletzung. Es gibt ja noch andere Verletzungen, die sind ja auch noch da.
Jetzt fuchtelst du ja ganz schön wild mit der Hand. Das hast du doch bei mir so. Bist du gerade in Wallung?
Ich bin gerade Haftbefehl.
Hafti, Bomber Haft.
Ja,
Hafti, ach so, übrigens, Hafti ist der.
Also du tust halt gerade so, als hätten wir über das Thema halt noch nie so wirklich gesprochen, als würde ich diese Stories nicht schon auf irgendeine Art schon mal gehört haben. Du erzählst sie jetzt anders, die Geschichten, deine rassistischen Erfahrungen, die du hattest. Da fühle ich mich auch so ein bisschen verarscht, weil ich mir denke so, du hattest einen gewissen Raum auch schon immer da. Also in gewisser Weise konntest du das schon auch erzählen.
In den allermeisten
ja,
Situationen, ja.
Und das wird
ja.
jetzt größer. Da, ja, das wird jetzt größer und du willst davon mehr. Ja, dann, ja, das ist in Ordnung. Und so, aber das, was in der Vergangenheit war, so hört sich's an, wirst du auslöschen und sagen, so, das war auf jeden Fall scheiße.
Nein.
Oder nicht dasselbe. Oder kein Anfang von dem, wo du jetzt bist.
Nein. hör dir dann bitte die Folge nochmal an. Ich finde, du verdrehst jetzt ein bisschen meine Worte im Mund. Mit einem Muster, das du auch sehr oft anwendest. Ich finde, ich habe differenziert. Ich habe nicht pauschal über alles gesprochen. Aber das legst du mir jetzt so ein bisschen in den Mund. Also nein, meistens habe ich mit dir absolut den Raum, den ich mir nehmen wollte, auch. Dann und wann, das habe ich eben auch so gesagt, ab und zu, manchmal, wenn ich von bestimmten Erfahrungen gesprochen habe, fühlte ich mich danach halt klein gemacht, relativiert und weil du dann so eine Einordnung machen wolltest. Das war in manchen Gesprächen der Fall, da hatte ich das Gefühl. Nicht bei allen. In Minderheit der Fälle gewesen, okay? Mhm. Meistens fühle ich mich von dir ausreichend gesehen und gehört. Aber ich habe halt jetzt weitet sich mein Blick, so mit meinen neuen Erfahrungen. Und deswegen wird es da jetzt eine neue Dynamik wahrscheinlich geben, so mit diesem Raum einnehmen. Und das wird ja spannend, wird ja auch interessant.
Okay, ist dann auch noch,
also du hast ganz viel Platz für Spaß.
Ja, das will ich hoffen, dass der dann auch noch bleibt, ja, weil, ja, let's see.
Versprochen.
Okay. Und darf ich auch noch Raum haben? Also, ist auch noch was für mich dann da?
Du wirst hoffentlich merken, ja, also ich bin sicher, es wird dazu führen, dass ich dir endlich auch mehr Raum geben kann. Dass ich dir den Raum geben kann, den du auch schon lange brauchst eigentlich und verdienst. Und ich war aber nicht dazu in der Lage, ihn zu geben, weil ich mich selbst immer, auch wenn es, wir haben ja hier über mein Coping lang und breit schon gesprochen, ne? Wenn ich mich klein gemacht fühle, dass ich dann mit Lautheit und Aggressivität und Niedermachen reagiere. Deswegen wirkt das, glaube ich, auf jeden Fall so, als hätte ich mir auch immer mega viel Raum genommen, aber ja, tut es. Aber das ist alles Kompensation.
Du hast ihn dir auch da genommen. Es ist nicht nur so, dass es so wirkt, es war so. Ja.
Ja, es wirkte so nach außen, aber in mir drin war trotzdem immer noch Leere. Es hat sich trotzdem immer noch so angefühlt, als sei kein Raum da und als könnte ich mich nicht wirklich spüren. Da ist immer noch ganz viel Selbstzweifel und Selbsthass teilweise auch gewesen. Und all das wollte ich überspielen mit Lautheit. Aber, und deswegen, ja, das klingt so, das klingt für deine Ohren so und es klingt auch beim Hören des Podcasts so, klingt es so, wow, der nimmt sehr viel Raum ein. Und das auditiv ist das so. Ja, und so wirkt es natürlich auch psychisch für dich. Aber in Zukunft wird sich das hoffentlich, denke ich, umdrehen, dass ich mir jetzt quasi den richtigen Raum nehmen kann, weil ich jetzt ein anderes Selbstverständnis habe und deswegen brauche ich nicht mehr sozusagen den verletzenden, gewaltvollen Raum mir zu nehmen.
Gut.
Du bist verunsichert, ne?
Ach, ja, das ist halt, also du bringst halt, du hast halt hier jetzt schon mehrfach so Atombomben mitgebracht, ne? So Veränderungsatombomben. Weißt du, es ist so, jedes Mal komm ich nach Hause und die Wohnung ist umgestellt.
Ja.
Ja, also es gab in den letzten Jahren, gab es bei dir halt mehrfach solche Momente, wo du gedacht hast, du hast etwas gefunden und nach dem richtest du dich jetzt und da aus dem ziehst du jetzt hier dein Empowerment. Und wir haben schon mehrfach die Wohnung umgestellt und oft komme ich auch einfach nach Hause und die ist krass umgestellt, weißt du? Und dann muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden und so ist es halt jetzt gerade auch wieder.
Metaphorisch.
Ja, genau. Also ich suche jetzt halt, ne? Also ich gucke, wo sind die gewohnten Stellen? Was vielleicht auch gewohnte Muster sind, die wir haben. Vielleicht waren die auch gewaltvoll. You never know. Aber ja, wir können jetzt. Ich würde gerne auch ein bisschen mit, also ein bisschen mitsagen oder fragen wollen, wollen wir dieses Möbelstück dahin stellen.
Fällt mir gerade schwer, das jetzt zu konkretisieren, dieses Bild. Was meinst du damit?
Ich will ein bisschen mitdekorieren.
Bei meiner Persönlichkeit.
Nein, auch so das, was hierbei dann wieder im Beziehungsding dann, das damit macht. Weißt du? Weil du knallst halt was rein, stellst etwas um und also in gewisser Weise verlangst du von mir, dass ich dann halt super schnell mich anpasse.
Habe ich das gesagt? Nein, das verlange ich nicht.
Nein, aber das passiert doch automatisch, wenn du sowas reindroppst. Also wenn du alles umstellst erstmal oder sehr, sehr viel umstellst, dann ist für die andere Person, die muss da ja irgendwie sich wieder zurechtfinden. Und da bin ich gerade, weißt du?
Okay, ich verstehe. Aber dann lass mich noch ein bisschen das präzisieren, bitte. Ich habe von meiner Seite gesprochen. Ich empfinde das jetzt so und ich fühle mich gut damit. Und ich glaube, dass ich dadurch dann auch mehr Kapazitäten habe für dich, um auch mehr auf dich zu achten und mehr auf dich einzugehen.
Naja, das ist nicht das Bild, was ich meinte. Du hast, glaube ich, nicht verstanden. Also wenn wir hier in der Mitte, jetzt hier dieser Tisch, auf dem wir hier sitzen, wenn das unsere Beziehung ist und ich bin der Stuhl und du bist die Couch, dann möchte der Stuhl auch quasi an den Tisch drankommen, um zum Beispiel zu essen.
Mhm.
Ja, genauso gut muss die Couch auch an den Tisch drankommen. Und wir probieren uns jetzt aus und schieben den Tisch hin und her. Weißt du?
Mhm.
Weil du deine Form verändert hast.
Okay, ja.
Ja. Und jetzt passt es halt nicht mehr so, wie es vorher stand.
Ich glaube, es passt jetzt noch besser. Es passt so gut wie noch nie zuvor.
Ja, das darf ich aber auch mitempfinden, oder? Also ist vielleicht deine Empfindung.
Ja.
Aber
ja, klar,
meine ist ja auch, meine Empfindung ist, liegt ja auch auf diesem Tisch, weißt
ja.
du?
Ja, ich.
Ja.
Aber du hast nicht das Gefühl, dass es so ist. Oder ist das jetzt, ist das eine Angst für die Zukunft? Oder fühlst du dich gerade unwohl, also in der Beziehung? Oder?
Ja, mit einigen Sachen, ja, ja.
Wegen dieser Sache von letzter Woche auch, ne, mit dem Podcast. Oder auch insgesamt, ja, weil ich jetzt, ich verstehe das, ja.
Du bist halt ganz anders zurückgekommen. Du bist ein ganz anderer Mensch jetzt.
Ach, bin ich?
Ja.
Ah, ja, danach habe ich eben gefragt. Okay.
Habe ich das beneint oder was?
Nee, du wusstest nicht, was du sagen sollst. Und jetzt droppst du hier so eine Atombombe.
Ja, aber ich bin ja nicht schuld daran, dass du ein anderer Mensch geworden bist.
Schuld. Okay, kannst du bitte, was meinst du damit? Inwiefern bin ich ein anderer Mensch?
Du sagst jetzt Sachen anders. Du möchtest mehr Zeit mit dem und dem verbringen. Du willst mehr Raum, du willst mehr, kritische Analysen durchführen.
Und das verunsichert dich natürlich.
Es stellt halt ein paar Sachen in Frage.
Weil du nicht mehr genau weißt.
Es stellt halt ein paar Sachen in Frage.
Du fragst dich gerade, wer ich halt jetzt bin, ne? Also
ja, genau.
Inwiefern, wie viel von meinem, vom vorigen Alex ist noch da und.
Ja. Ich meine, du würdest dich das auch fragen, wenn ich aus einem 3-Tage-Workshop wiederkommen würde und sozusagen ein neues Mindset hätte.
Ja.
Dann würdest du auch fragen, was los? Was geht ab?
Ja. Ich habe versucht, durch das, was ich eben jetzt so lang geschildert habe, das ist ja auch angekommen bei dir, ne, dass unterm Strich, dass es mir sehr, sehr gut getan hat. Ich habe versucht, damit eigentlich eher so ein optimistisches, positives Bild für unsere gemeinsame Zukunft auch zu zeichnen. Das habe ich versucht.
Das ist aber deine Reise, weißt du?
Ja, ich
sitze da nicht mit im Boot. Ich Ich reiche dir ab und zu, glaube ich, mein Paddel, aber ich sitze nicht im Boot.
Ich versuche dich mitzunehmen, so wie ich es kann. Und ich glaube aber in dem Paarboot, so in dem, an dem Beziehungstisch, der wird davon profitieren.
Ich will aber auch mit bei der Route mitbestimmen.
Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Hm. Aber du hast das Gefühl, das geht nicht, oder?
Das habe ich gerade halt nicht so, ja. Weil du bist schon gerade sehr, du hast schon eher eine Autobahn jetzt hier hingebaut und die Route steht sozusagen schon fest.
Meinst du mit Route Beziehungsroute oder meine persönliche Route?
Naja, die Route, die du jetzt gerade einschlägst, da wo du dein Ziel jetzt gerade siehst.
Ja, das ist ja auch mehr mein Ding.
Ja. Aber trotzdem habe ich ja dann am Ende einen anderen Freund hier.
Ja, und ob der dir gefällt oder nicht, das wirst du ja dann sehen.
Ja.
Der wird super. Ich sag, der wird super. Ich versuche dich aber natürlich mitzunehmen bei jeder Unsicherheit. Und ich verstehe voll und ganz, dass die jetzt da ist. Ich bin jetzt ein anderer Mensch, ja. Ich nehm dich gleich in den Arm.
Ich glaube, ja, also darum geht's nicht, dass du mich jetzt in den Arm nimmst oder so.
Doch, darum geht's auch.
Wenn ich aber sage nein, dann nein. dann
okay,
halt nicht.
Dann nein, ja.
Ja, okay. Stimmung!
Ja, so. Ich will mal versuchen, das irgendwie zusammenzufassen. Also, ich mache eine krasse Veränderung durch. Wahrscheinlich die krasse, also mache ich ja schon die ganze Zeit, seit wir auch den Podcast machen. Jetzt gerade ist es vermutlich die krasseste Veränderung von allen. Aus meiner Sicht ist es eine sehr positive, stärkende. Und du verspürst dadurch, weil es so eine, die wohl krasseste Veränderung ist, spürst du aber auch eine krasse Unsicherheit, weil du nicht weißt, wo es hingeht.
Ja doch, ich weiß schon ungefähr, wo es hingeht.
Okay, dann kannst du es, dann kann, magst ich, du dann beschreiben, was...
Ja, genauer kann ich es dir jetzt gerade auch nicht sagen, aber okay. es gibt halt jetzt Sachen, mit denen ich umgehen muss.
Zum Beispiel?
Dass viele neue Menschen, die jetzt auf einmal wichtig sind.
Ja, wirst du erstmal gar nicht so krass merken.
Aber ich hab sie schon gemerkt. Sie sind schon da.
Das ist ja wegen dieser Konfliktsituation, die wir jetzt haben, wegen des Podcasts. Das wird kein Dauerzustand sein.
Ja, okay, gut. Also macht jetzt gerade noch nicht so den Eindruck.
Es ist ja auch ganz frisch. Es ist jetzt noch nicht mal eine Woche her.
Okay.
Aber ja, das ist, ja, ich habe so eine Community gefunden. Ja, aber das sind jetzt, die wohnen ja jetzt auch nicht hier um die Ecke und so, aber was ich dir sagen möchte, ist, diese Community hat, abgesehen von diesem Konfliktding, was wir gerade haben, ja, das lastet gerade noch schwer, auf jeden Fall, und wir arbeiten dran, dass das vergeht. Aber davon abgesehen ist das eine Community, die mich in meinem Selbstwert stärkt. Und das auf eine Art, glaube ich, die, aber das wird sich halt zeigen, ja. Deswegen verstehe ich da Angst und Unsicherheit und dein Gefühl, dass ich, ja, dass du nicht genau weißt, wer bin ich jetzt eigentlich. Deswegen kann ich dir nur sagen, von meinem Gefühl aus bisher gehe ich davon aus und es fühlt sich gut an, dass ich daraus als selbstsichererer Mensch hervorgehe und das bin gerade dabei, bin das zu werden und dadurch auch ein besserer Freund für dich sein kann.
Okay, ja.
Ja.
Ich wünschte, du könntest es halt irgendwie aus dir, das hatten wir ja schon öfter, aus dir selbst dieses Gefühl schaffen.
Das tue ich jetzt. Und das ist aber, glaube ich, das ist halt der Punkt, ja, ich habe das lange nicht gesehen, nicht verstanden. Und das ist das, was mir gefehlt hat. Das ist, glaube ich, das Tool, das ist das Werkzeug, das ist der Schraubenzieher, den du mir immer geben wolltest, den du gesagt hast, hier, nimm doch, mach das doch so wie ich. Bei mir passt dieser Schraubenzieher wunderbar in die Schraube, die ich hier festziehen will, damit ich mich wieder gut fühle. Und das habe ich versucht, aber ich kann nicht diesen Schraubenzieher verwenden, weil ich habe eine philippinische Schraube. Und dafür brauche ich einen philippinischen Schraubenzieher. Und den habe ich jetzt gefunden. Das ist ein Teil von mir, der halt immer defekt war und es gab keinen Reparaturservice dafür. Und am Wochenende war ich in der Werkstatt und habe ihn reparieren lassen. Zum Großteil. Zum irgendeinem Teil. Aber auf jeden Fall auf eine Art ist da was gepflegt worden, was nicht anders gepflegt werden konnte. Und alles, was aber jetzt danach passiert und auch das, alles, was dort passiert ist, das sind alles Sachen, die in mir, das sind quasi, es ist nur, es ist so, es sind Inspirationen dafür gewesen, wie ich mein bisheriges Leben sehen kann und warum Dinge so sind, wie sie sind. Und das ist dieses Reparatur-Toolkit, was ich ja gar nicht kannte, von dessen Existenz ich gar nicht wusste. Aber da wurde es mir gezeigt und ich konnte vieles davon, und das ist jetzt erst der Anfang, ich konnte vieles davon aber schon erfolgreich anwenden bei mir. Und dadurch fühlt sich vieles schon total okay an und nicht mehr so defekt wie vorher. Weißt du?
Ja, ich glaube, wir crashen halt einfach mit den Methoden aufeinander. Methoden der Selbstheilung.
Ja, und dazu gehört halt die Erkenntnis, und das ist doch aber eigentlich total naheliegend, aber
Es gibt eine Methodenvielfalt, ja.
Ja, erstens das sowieso, aber vor allem gibt es unterschiedliche Methoden bei weißgelesenen Menschen und bei Menschen mit Migrationserfahrung. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, das willst du partout nicht anerkennen. Aber es ist so. Ich wollte das ja auch nie, ich habe das ja immer verleugnet, weil ich mich ja auch immer weiß gesehen habe. Deswegen war das auch...
Nee, das möchte ich nicht abstreiten, das stimmt nicht.
Aber das, was
aber es ist aber auch nicht sagst, alles dadurch erklärbar.
Es fühlt sich, alles sage ich auch nicht, aber keine Ahnung.
Manchmal schon.
70-80% reichen schon. So, und
du sagst das, du redest oft davon, so dass es alles ist. Ja. Und dieser Absolutismus, der stört mich. Der stört mich, ja. Aber setz jetzt einmal auf diesen Weg, benutze die Methode und dann, ich glaube, du wirst auch mit der Zeit, wirst du auch vielleicht dann eher, weißt du, jetzt bist du halt gerade so mittendrin und auch so ganz nah. Und auch da wird ein Prozess passieren.
Ja, der läuft ja schon.
Ja.
Ja, aber es macht halt Sinn. Für mich, je mehr ich drüber nachdenke, macht es tatsächlich mehr Sinn. Ich glaube, es lässt sich wirklich fast alles damit erklären. Weil zum Beispiel alle Methoden, alles, was ich bisher versucht habe, alles, was ich an die Hand bekommen habe, ist nicht für mich gemacht gewesen. Ich lebe in einem weißen System, in einem weißen Psychotherapie- und Gesundheitssystem, in einem weißen Mental Health- und Freundschaftssystem. All das funktioniert slightly ein bisschen nach anderen Regeln, als dass meine Bedürfnisse es eigentlich brauchen. Und das habe ich selbst ja nie kapiert. Ich bin auch jetzt dabei, es wirklich zu verstehen, aber es fühlt sich so an, ja klar, natürlich. Es ist alles ein bisschen anders. Aber weil ich mich immer, und weil wir uns ja auch mit überwiegend weißen Menschen umgeben, für die irgendwie das System in der Regel halt funktioniert, weil es für das System ist für diese Menschen, fällt das nicht auf. Deswegen denkt man halt, das ist halt die weiße Brille. Deswegen denkt man, diese eine Methode müsste für alle funktionieren. Oder nicht diese eine Methode, es sind auch unterschiedliche Methoden, aber im Grunde sind es trotzdem alles weiße Methoden. Ja. Und das habe ich jetzt verstanden. Und jetzt habe ich, glaube ich, halt mal so ein einfach nur das Wissen, die Erkenntnis, ja, du bist in einem System aufgewachsen, wo du immer kämpfen musstest, weil das System eigentlich für Menschen wie dich halt nicht gemacht ist. Und deswegen allein dieses Loslassen, nicht mehr in diesem System so erfolgreich bestehen zu müssen, weil ich verstanden habe, ja, kann ich gar nicht. Meine Bedürfnisse, meine Gefühle sind andere. Allein das hat schon für Heilung gesorgt. Und das ist halt ein innerer Prozess. Und dafür brauchte ich Menschen ja mit meinen gleichen ethnischen Wurzeln, die mir das sagen, die mir das zeigen, die Erfahrung schon durchgemacht haben. Und das ist doch, glaube ich, der Teil von dir, das kann ich auch verstehen, du wünschst dir, dass du mir das alles hättest geben können, damit ich dir diese Anerkennung dafür geben kann.
Nö, ich wünschte, du wärst selber in der Lage, das für dich so zu erarbeiten, dass du es einfach von dir selber aus glaubst.
Ja, hätte ich mir auch gewünscht. Mein Gott. Natürlich, ich würde gerne in den DeLorean steigen und zum kleinen dicken Alex fahren in der ersten Klasse und ihm sagen, Alter, du bist zwar dick so, aber du bist trotzdem ein geiler Typ. Und lass dir nichts einreden von anderen, die sehen alle anders aus wie du, aber du bist schön, so wie du bist. Aber wie soll ich, das ist nicht möglich und wie soll ein kleiner Junge, der keine Geschwister hat, der keine anderen Menschen um sich rum hat, die so aussehen wie er, mit denen er sich auch nur annähernd. Weißt du, wer meine größte Identifikationsfigur als Kind war? Jackie Chan. Mhm. Jackie Chan, das habe ich sogar als Kind gespürt. Den habe ich gemocht, weil ich dachte, der sieht aus wie ich. Mhm. Jackie Chan. Und das war halt, und das war der einzige.
War dieser Karate-Typ, ne?
Ja, ja.
Genau. So.
Ja.
Schnelle Bewegungen. Aber ist doch ein geiler Typ.
Ja, aber das reicht nicht. Das ist ein einzelner Mensch, eine Figur, die in ganz wenigen Filmen irgendwie so mal vorkommt. Und das sind ja nicht irgendwelche Filme. Wir reden hier nicht von Jurassic Park oder Titanic oder so. Filme, die eine ganze weiße Gesellschaft prägen, mhm, und wo Werte vorgegeben werden, was gut und was richtig ist, was Liebe, mhm, bedeutet und so. Sondern die Filme von Jackie Chan, das sind Martial Arts, Unterhaltungsfilme gewesen, auch viele Comedy-Filme. Das bedeutet, was ich sagen will, ist, der als Mensch, als Schauspieler und die Figuren, die er gespielt hat, ist von der weißen Gesellschaft, in der ich gelebt habe, niemals ernst genommen worden. Und trotzdem, oder auch deswegen, ist der mein Role Model gewesen. Und sonst gab es nirgendwo Menschen, zu denen ich hätte aufsehen können, die mir irgendeinen Weg hätten zeigen können, hey, du und ich, wir sind ähnlich. Und du kannst, wenn du was cool findest, dann kannst du das so werden wie ich. Das ist das, was ich gebraucht hätte. Ich brauchte eine Struktur, ich hätte Menschen gebraucht, die mich irgendwie an die Hand nehmen, die mich ernst nehmen und wo ich ehrlich das Gefühl gehabt hätte, ich kann das erreichen. Das habe ich niemals gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich ultra krass anstrengen und trotzdem sind die großen Dinger für mich unerreichbar. Deswegen habe ich mich immer ja auch mit anderen verglichen und denke sofort automatisch, so in meiner Branche, in der Radiobranche, Leute jünger sind als ich, egal was die machen eigentlich, denke ich fast automatisch, das, was die machen, ist besser als das, was ich mache. Das ist so internalisiert in mir drin, dass das, was ich mache, schlecht ist, dass es nicht ausreichend ist, dass ich mehr und mehr und mehr machen muss. Wenn du so aufwächst mit diesem Mindset die ganze Zeit, dann kannst du, glaube ich, zumindest, also dann kannst du das nicht von alleine aus schaffen. Du brauchst irgendeine, es muss ja jetzt nicht so eine Community sein, wie ich sie jetzt habe, mit diesen, ein Wochenende mit 50 Leuten. Es hätten schon in der Kindheit ein, zwei Leute vielleicht auch gereicht, die auch Pinoys sind, die so aussehen wie ich und mit denen ich irgendwie darüber hätte reflektieren können. Es gab diese Leute vereinzelt, so aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis, aber mit denen hatte ich nur ganz wenig Kontakt. Und das System wiederum hat auch dafür gesorgt, dass ich mich gar nicht mit zu denen verbunden gefühlt habe. Die haben sich alle genauso wie ich trotzdem weiß gefühlt. Wir alle sind weiß gebrainwashed gewesen oder worden und sind es auch bis heute noch. Deswegen, das ging nicht. Also wie sollte ich von alleine darauf kommen? So, und jetzt ist das halt so. Und was ist daran, warum ist das so schlimm oder so traurig, dass ich nicht von allein drauf gekommen bin, sondern ich nehme mir halt, ja, ich habe Therapie angefangen und ich hole mir halt, ich brauche irgendwas von außen und jetzt komme ich so langsam dahin. Was ist schlimm daran, Hilfe von außen anzunehmen? Also ich bin stolz darauf, dass ich es langsam jetzt schaffe, Hilfe von außen anzunehmen. Das war ja auch so ein Ding immer, dass ich eigentlich der Glaube, dass ich immer alles alleine schaffen muss. Und das kann kein Mensch. Kein Mensch kann irgendwas alleine schaffen.
Ich sag jetzt nichts mehr. Aber Incels haben auch in der Community angefangen. Weißt du, es ist halt, es schwingt doch halt, das eine Empowerment kann auch, aber ja, ich möchte immer ich habe das Bedürfnis, trotzdem über Gefahren zu sprechen davon. Und ich finde, wir haben auch schon jetzt ein paar Gefahren am echten Leib gespürt. Auch so, schon allein, dass du gesagt hast, nachdem wir Kritik für den Podcast bekommen haben, von der Gruppe, dass du das Gefühl hast, dass du dich entscheiden musst. Das finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich heavy. Ich finde das so krass. Du hast zu mir gesagt, du hast das Gefühl, dass du dich entscheiden musst. Und ich dachte mir so, also cool, dass du es aussprichst, aber ich finde den Gedankengang schon alleine echt heftig, dass du jetzt wirklich denkst, du musst dich entscheiden zwischen mir und dieser Community. Das finde ich halt, ich finde das ist echt, da frage ich mich halt, also du wirst dann, ein Brainwash willst jetzt loswerden, aber da ist dann next Brainwash coming.
Ja, ich verstehe, dass es...
Weißt du, das ist so eine krasse Aussage gewesen, dass ich mir gedacht habe, so, okay, ja,
Und
dann soll ich mich noch sicher fühlen. Nee, ja.
Okay, es tut mir leid, ich verstehe das.
Und mit dieser und dich dabei unterstützen fällt mir dann halt eben auch schwerer dadurch, ne, wenn du so solche Reactions hast und solche Prioritäten mir aufzeigst.
Ja, verstehe ich.
Dann denke ich mir halt so, wow, das ist krass halt einfach. Also für meine Welt krass.
Ja, das verstehe ich. Ich habe mich entschieden.
Du hättest dich niemals entscheiden müssen, dass du das Gefühl hattest, es ist krass. Wenn du bei sowas mitmachst, dann sollte da jederzeit irgendwie die Möglichkeit bestehen, rein und raus zu hüpfen.
Und du hättest dir gewünscht, dass ich früher raushüpfe?
Nein, du bist ja noch gar nicht richtig drin. Also darum geht's ja auch. Du bist ja noch gar nicht so richtig da drin. Also okay, jetzt erst seit Kurzem. Aber ich möchte auch jetzt eigentlich aufhören, darüber zu reden. Ich bin auch selber verwirrt. Ich muss mich auch irgendwie noch einpendeln. Ich bin müde. Ich bin selber ausgelaugt von dem Tag.
Bist ein Laugenbrezel.
Und seit einer Woche reden wir auch die ganze Zeit über solche Themen. Das laugt auch. Weißt du, wir haben eigentlich jetzt seit gefühlt einer Woche haben wir über nichts anderes geredet als über das.
Ja.
Oder übertreibe ich?
Nee, das ist korrekt. Nein. Ich verstehe das. Und
das zieht Energie auch. Also.
Ja, absolut.
I need a break.
Okay, dann fangen wir jetzt an damit, indem wir mal aufhören mit dieser Folge.
Ja, genau.